Happy Shooting, Folge 914. Chris hängt. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
den Villa Workshops.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Moin Chris.
Moin Boris.
Hallo. Bei uns haben sie die Straße aufgerissen und Glasfaser verlegt. An unserem Haus vorbei.
Wollte gerade sagen, so am Haus vorbei so. Ja. Ihr wollt keine haben, oder wie?
Die Leute, die gefragt haben, verstanden das Konzept mit Miete nicht.
Moderatoren Boris und Chris.
Ja, da kommt
so, also, wir sind doch hier auch zur Miete. Und
da kommt so ein Glasfaser-Deutschland-Drücker und sagt, ob denn der Hausanschluss hier hingelegt werden soll. Ich sage, dann müssen den Vermieter fragen, nicht mich. Ich sage, der Vermieter wohnt da nebenan, ein Haus weiter. Ja, da wären sie schon gewesen, da ist aber keiner. Ich sage, dann müssen sie vielleicht mal kommen, wenn jemand da ist oder mal anrufen. Ich sage, ich bin hier Mieter, ich kann das nicht entscheiden.
Wir haben unseren Vermieter dann hier einfach mal an die Kandare genommen und so ein bisschen einen auf Wiederverkaufswert fürs Haus und so gemacht und so weiter. Und dann war das relativ schnell durch.
Ja, unser Vermieter möchte das haben. Also nicht, weil er den Anschluss jetzt zwingend haben möchte, aber er hat gesagt, wenn die hier eine Strippe legen, dann soll das Haus angeschlossen werden. Aber als er da war, hat keiner gefragt. Und als er mehrfach versucht hat, dort jemanden zu erreichen.
Ach, er hat schon versucht?
Ja, keiner zu erreichen.
Also da würde ich mich aber jetzt mal dahinter hängen.
Ja, jetzt ist es zu spät. Strippe ist schon gelegt.
Ja, das kriegen die aber. Also der bei uns haben sie das ja gemacht. Die haben ja alle Dörfer im Umkreis irgendwie erschlossen, so an der Telekom vorbei. Und die kommen auch noch mal mit einem Zwei-Mann-Trupp und machen noch mal auf und legen das auch noch mal zum Haus hin. Das kriegen die hin. Das ist so schwierig nicht.
Du, ich bin Mieter, mir ist es egal. Ich will wahrscheinlich.
Aber du hast jetzt auch keine super langsame Leitung.
Nein, und ich glaube, Glasfaser Deutschland will ich sowieso nicht. Das ist hier bei uns in der Ecke.
Deutsche Glasfaser?
Sehr gespanntes Verhältnis. Ja, Kollege also, von mir hat es wieder gekündigt, weil nicht zuverlässig.
Echt? Also bis auf, dass sie mal und bei uns die Verbindung noch mal komplett gekappt haben, weil sie irgendwie in ihrem Spreadsheet einen falschen Eintrag hatten, war eigentlich alles ganz super.
Ja, also wenn es läuft, ist alles gut, ne?
Läuft. Also schnell ist es, wenn es läuft.
Wenn es läuft, ist schnell.
Aber du, wenn du, was hast du, ein halbes Gigabit?
Nee, also ach ganz Quatsch, 140 habe ich. Also 140 hoch.
Ja, das ist ja, geht ja gerade noch so.
Reicht also bisher, ich mein, für das, was ich mache.
So ein bisschen wie so ein Neandertaler halt, aber ist okay.
Ja, aber selbst irgendwie ein X-Code runterladen, das geht schon mal. Da schaffe ich es nicht, noch einen Toast zu machen. Also ist schon okay.
Aber du hast ja gesehen, was das hier für Probleme macht. Ich muss jetzt mit der VPN arbeiten, damit hier die Aussetzer irgendwie nicht mehr so schlimm sind. Siehste? Weil, ja, Glasfaser, Corporate,
weil die ihre komischen Nuts
und so.
Genau. Wollen wir nicht.
Ihr Doppelnatt. Egal, es geht hier um Fotografie übrigens. Wir sind Happy Shooting, der Fotopodcast.
Ja, auch über Glasfaser werden natürlich Bilder übertragen. Damit wären wir beim Thema. Herzlich willkommen.
Und das hier, was ihr jetzt hier hört und seht, ohne dass da hier eine ordentliche Verbindung wäre, ging das alles nicht so toll. Also wir sind die beiden. Ich bin der Chris.
Und ich bin der Boris.
Und wir kommen einmal die Woche dienstags zu euch live und überhaupt in die Konserve. Da, wo ihr eure Podcasts hört. Und das machen wir auf YouTube, Twitch und so. Also da, wo man, egal. Ich habe gerade noch einen dritten gesucht, aber das ist halt einfach der Audio-Podcast.
Chris hängt.
Ich habe so einen Spinner mit so einem Modemgeräusch einspielen, bitte.
Sehr schön.
Ja, und ihr dürft uns hier immer wieder gerne Fragen reintun, was auch immer wieder einige von euch tun, auf happyshooting.de/hi. Und das haben heute gemacht, zum Beispiel, ne, warte mal, den bringen wir nachher, der Hendrik hat vor wenigen Wochen, sagte er, hatte ich euch wegen der Kamerabodies von Sigma geschrieben. Vor ein paar Tagen habe ich dann auf der offiziellen Facebook-Seite von Sigma das angehängte Posting gefunden, in dem man begeistert Werbung für die Sigma BF und das 24 F2 macht. Und jetzt weiß ich wirklich nicht, was ich davon halten soll oder bin ich zu kritisch. Ich sage es mal so, für eine HS-Fotoaufgabe würde das wohl nicht reichen. Und dann hat er hier einen Screenshot angehängt und ich versuchte mal so ein bisschen hier.
Also für eine Fotoaufgabe würde das auf jeden Fall reichen, weil da geht es ja nicht darum, das beste Foto zu machen. Aber in der Tat sehen wir halt ein Foto, da sehen wir Berge im Hintergrund, wahrscheinlich mit dem See. Dann weiter zu uns hin eine Reihe mit wahrscheinlich Nadelbäumen, dann eine Wiese, dann im Vordergrund eine Straße, die einmal ja nicht ganz horizontal, sondern so leicht schräg ins Bild, durchs Bild führt. Vorne nochmal Wiese und auf dieser Straße rechts der Mitte steht ein orangener Cabrio-Sportwagen.
Ja, das ist, also wenn ich mir hier so, ich kann es leider nicht, kann nicht reinzoomen in dem Interface hier, aber wenn ich mir das so anschaue, das hat Sigma Deutschland gepostet, das Foto von irgendeinem Fotografen, den ich nicht kenne. Und die Kommentare sind halt mehr so, das ist von den Kontrasten irgendwie komisch und von den Farben eh schon. Und die Kommentare sind so, na, das ist aber keine gute Werbung für Sigma, es sei denn, ihr wollt irgendwie einen unterbelichteten Diafilm hier
ankündigen. Es sieht tatsächlich so aus.
Es sieht ein bisschen kaputt komprimiert aus, also von den Kontrasten und so weiter.
Es sieht unterbelichtet aus, also die Kontraste sind zum einen sehr stark.
Ist das einfach Stil?
Es wird pralle Sonne gewesen sein, die Schatten sind wirklich schwarz, auch diese Nadelbäume im Hintergrund sind quasi schwarz. Die Berge im Hintergrund sind einfach blau. Das ganze Bild ist eigentlich sehr kühl. Auch das Gras, das grüne Gras ist sehr entsättigt und ins Bläuliche und sehr dunkel dabei. Und dieser orangene Sportwagen soll wahrscheinlich herausstechen. Aber es sieht einfach aus, als ob ein Weißabgleich irgendwie in die Hose gegangen ist.
Ja, und die Kontraste. Also es ist so ein bisschen, also andererseits, du weißt ja nicht, also es gibt ganz viele Bilder, die für gewisse Anwendungen einfach die richtigen sind. Und das hat dann mit der Durchzeichnung und mit den Detailkontrasten und mit den dynamischen Umfang und so weiter gar nichts mehr zu tun, sondern da geht es halt darum, wie fühlt sich's an. Also das fühlt sich so an wie ein Bild, was irgendwie mein Onkel in den 70ern geschossen hat.
Guck mal, tolles Auto. Es wirkt halt so ein bisschen, als wenn es ein Standbild eigentlich aus einem Videodreh ist. Ne? Als ob es ein ganzer Videoclip war, der eben eine gewisse Ästhetik hat und das ist jetzt irgendein Standbild aus einem beginnenden Schwenk mit diesem Auto mit, weil da ist keine Linie gerade und nichts. Es ist tatsächlich ein bisschen krass und vor allen Dingen finde ich es krass, weil wenn du einen Weitwinkel mit F2 bewirbst,
dann willst du eigentlich was anderes zeigen, oder?
Dann würde ich das irgendwie, also weiß ich nicht, also ist natürlich die Frage, wer die Zielgruppe ist, aber wenn ich ein 24 F2 habe, dann würde ich mir eine andere Szenerie suchen. Dann würde ich mir vielleicht tatsächlich irgendwie die blaue Stunde suchen, die man dann aber auch deutlich erkennt oder
muss gerade
Lichtstärke und so halt.
Aber, ich muss gerade sehr lachen, der Uwe sagt, ist da ein Sensorfleck im Himmel? Mitte oben am Bild ist so ein dunkler Fleck. Und ich habe gerade tatsächlich kurz bevor Uwe das gepostet hat, auf meinem Bildschirm rumgewischt, weil ich dachte, das ist irgendwie auf dem Bildschirm, ist es nicht, das ist irgendwie egal. Also
vielleicht auch ein Vogel oder so, keine Ahnung.
Was also auch immer.
Es ist erstaunlich, womit man heutzutage Marketing machen kann, aber, und das muss man jetzt auch wieder sagen, sie haben es erreicht, dass darüber gesprochen wird, jetzt sogar hier. Wenn das ein richtig gutes Foto gewesen wäre, dann hätten alle gesagt, ja, okay, cool, next.
Ich glaube auch, du brauchst heute einfach so ein bisschen Ragebait und einfach, also das ist ja wie im Internet, ist es ja so, du fragst nicht nach einer Antwort, sondern du gibst die falsche Antwort, bis dann jemand automatisch dir die richtige gibt.
Ja, du stellst das Problem einfach als vollendete Tatsache dar und dann wird schon jemand kommen und dich zurechtweisen.
Das passt ja, passiert ja dann auch. Also, wir haben jetzt schon wieder über Sigma geredet.
Siehst du? Hendrik, du hast es geschafft. Ja, es ist ja auch die Kamera, die wir gerne mal ausprobieren würden. So ist ja nicht. Aber es ist eben auch so, und das muss man eben auch einfach mal so sagen, nur weil du einen teuren Sportwagen im Bild hast oder eine hübsche Frau oder einen hübschen Mann oder ein hübsches Pärchen, hast du nicht zwangsläufig ein gutes Foto.
Dieses RGB-Bild, das ist doch alles drin, weißt du? Alles, was ein Bild braucht, ist da drin.
Ich weiß
Rot,
nicht.
Grün und Blau. Ist egal.
Blau, genug Blau, Grün, Blau und Orange ist da drin.
Genug über die Sigma BF geredet. Der Horst hat uns auch noch geschrieben, aber das verlagern wir nachher in die Sendung, weil das passt nämlich zu einem Thema, was ich aufgemacht habe. Okay. Also, habt ihr interessante Dinge? Auch gerne mal Ragebait von Sigma. Dann packt uns das doch einfach hier in happyshooting.de/hi und dann plopp, macht das hier so. Ding. Und dann können wir das in die Sendung nehmen.
Apropos Filmlook.
Apropos Filmlook. Moment, ich muss das hier öffnen. Meine ganze Infrastruktur ist genau. Es gibt einen neuen Film. Mal wieder.
Also das nimmt ja gerade richtig Fahrt auf.
Das nimmt richtig Fahrt auf. Das ist ein Thema, was wir eigentlich bisher einfach nicht groß behandelt haben. Aber wir haben darüber geredet, dass Filmbusiness ja dann doch weniger Hersteller hat, als man denken sollte.
Viele Marken, aber wenig Hersteller, ne?
Genau. Ich bekam jetzt hier von Lomography, weil ich da auf dem Newsletter bin, eben ein Newsletter. Liebe Analogfans und PressepartnerInnen, wir freuen uns, einen völlig neuen Lomography-Farb-Negativfilm ankündigen zu dürfen. Der Lomochrom Classic Color ISO 200 ist handgefertigt, um naturgetreue Farben mit dem klassischen Charme der analogen Fotografie zu bieten. Der ist handgefertigt, damit er die naturgetreuen Farben hat für den klassischen Charme. Das ist Marketing vom Feinsten.
Stelle ich mir jetzt da so eine Filmmanufaktur vor, mit so
wo Wannen? Wo die Röllchen von Hand gedreht werden, nicht wahr?
Wird da mit einem Pinsel, mit einem Two-Inch-Brush, also, werden da die Emulsion aufgetragen?
Moment, es wird ja noch besser. Ich muss mich da noch mal kurz ein bisschen drüber beömmeln. Die limitierte 2025er Formel ist ab jetzt im 35mm Filmformat erhältlich, bald gefolgt von 120er und 110er. Das ist schon mal löblich.
Das ist gut.
120er Film, also Mittelformat, und 110er ist der halbhohe, der halt in so ganz kleinen Kameras drin ist. Als eine Ode an die Farbe fängt dieser Film natürliche Hauttöne mit einer angenehmen Wärme ein. Also er ist warm getuned und bietet in jeder Szene energiegeladene Rottöne und knackige Blau- und Grüntöne. Also er hat starke Kontraste.
Stark gesättigt und knallt.
Und alles mit reichlich Details und mittlerem Korn. Gut. Dieses einen völlig neuen Lomography-Farbnegativfilm, das kannst du natürlich sehen, wie du willst. Die sagen nicht, Lomography stellt einen Farbnegativfilm her, sondern es gibt einen völlig neuen Lomography-Farbnegativfilm.
Ne? Handgefertigt.
Na gut, da, wenn du mal dir diese Videos angeguckt hast, wie Film gemacht wird, da sind Leute, die von Hand die Maschine beladen und sie entladen und diese großen Masterrollen durch die Gegend schieben auf dem Wagen. Also da wird schon auch noch irgendwas von Hand gemacht, aber das ist ja eigentlich immer so. Na gut, ich bin dann trotzdem mal so ein bisschen recherchieren gegangen, weil das suggeriert so ein bisschen, dass sie da einen eigenen Film entwickelt haben und ja.
Oder zumindest bestellt haben.
Es stellt sich halt raus. Naja, also es ist ein neuer Film wohl. Mhm. Also Lomo produziert selten selbst, sondern die beziehen ihre Emulsionen von Herstellern. Das ist halt so, weil wir wissen, dass einen Farbfilm zu machen, einen herzustellen, ist mit eines der komplexesten Dinge gerade überhaupt. Also das macht man nicht mal eben so. Das lässt man sich von jemandem machen. Dann wird dieser Lomochrom Classic Color 200 als 2025er Formel vermarktet. Also von wegen, das ist eine neue Formel. Und dann sind natürlich die Cracks wieder losgegangen in den Foren und auf Reddit und sonst wo. Und haben im Prinzip mit ziemlicher Sicherheit rausgefunden, dass es sich um den Orvo, um einen Orvo Wolfen NC 200 handeln wird, der aber tatsächlich bisher nur in so einer Vorserienversion erhältlich war. Also der wurde hergestellt zum Testen und vielleicht so, ich weiß gar nicht, ich habe es nicht verfolgt, aber vielleicht so Impossible-mäßig dann halt in noch nicht fertiger Form vielleicht schon mal so testhalber verkauft. Und den NC 200, den haben auch schon andere im Programm, also Kono zum Beispiel und Optik Oldschool haben den bereits als ChronoColor 200 bzw. OptiColor 200 verkauft, aber eben wohl in dieser Vorserie. Deshalb hier brandneu und Lomofilm und so. Naja, mit viel Wohlwollen kann man das sagen. Die Charakteristika sind die gleichen im Prinzip. Die stimmen also mit den NC200-Charakteristika überein. Hier sind mal so Bilder davon. Und Lomo und Orvo haben in früheren Zeiten auch schon miteinander gearbeitet. Also der Lomo Chrome Purple und Metropolis, die sind auch von Orvo. Also warum nicht wieder machen? Ne? Gibt noch so ein paar andere Anhaltspunkte, was die DX-Codierung und so weiter angeht. Das, also wie das Zeug quasi physisch aufgebaut ist, lässt auf Orvo schließen. Und ja.
Ja, ist ja nicht und schlimm.
Es ist interessant, weil der kommt halt schon sehr ordentlich gesättigt und mit knackigen Farben rüber und so weiter. Und der Verdacht, den ich jetzt auch an mehreren Stellen gelesen habe, den ich glaube, also ich glaube, das ist wirklich so. Du vergleichst hier direkt diese zwei Filme und du sagst, ja, der ist schon noch ein klein bisschen wärmer. Und es kann durchaus sein, der war in Vorserie, vielleicht ist das auch noch nicht ganz da, wo es sein soll, dieser Film. Okay. Und dann wird er halt verkauft und hat dann doch noch irgendeine Eigenheit, die dann das finale Orvo-Produkt vielleicht nicht mehr hat. Also, naja.
Lomo als kreative Spielwiese ja durchaus passen würde. Also ist ja nicht mal was Schlimmes oder sowas.
Ne? Ich finde ich erstmal gar nicht schlimm. Was ich dran schlimm finde, ist, dass man halt bei den Menschen da draußen immer so ein bisschen ja, so Sachen vortäuscht, die halt so, also nein,
jetzt neu
Lomo macht keine Filme. Lomo kauft ein und macht ein Label drauf und lässt sich die Dosen entsprechend schon mal vom Hersteller bedrucken und ja. Also ist einfach völlig unklar, wie viel da die wirklich, also handgemacht, vielleicht wird da ja irgendwie von Hand ins Regal eingeräumt.
Vielleicht haben sie ja wirklich diese Vorserie, die eigentlich aussortiert ist, dann aufgekauft und haben dann auf eigenen Maschinen oder mit deren Unterstützung das dann eben verpackt und da ist halt viel Handarbeit drin. Wer weiß
das? Ich weiß es nicht.
Muss man da so einen Schwurbel machen oder kann man nicht, also wenn es so wäre, könnte man da nicht sagen, hey, wir haben hier eine Vorserie, limitiert und ganz besonderer Effekt und so.
Ja, ich finde es immer ein bisschen lästig einfach, dass so ja, dass er so rumgeschwurbelt wird und ich meine Marketing und ja, und natürlich guckt man, dass es irgendwie toll klingt, aber wenn dann halt unerfahrene Menschen das lesen und dann einfach davon ausgehen, dass die irgendwie eine Hexenküche haben und dann da irgendwelche Sachen zusammenkippen und dann einen Film begießen oder so, dann ist das halt nicht so.
Tja.
Na gut.
Immerhin. Ist mehr gut.
Aber immerhin, wir haben über den neuen Lomo Color 200 geredet. Also auch da haben sie es geschafft. Vielleicht ist das tatsächlich die Masche gerade.
Gut. Wir müssen an unserem Podcast-Marketing arbeiten.
Vielleicht habt ihr ja mal irgendwelche Vorschläge. Vielleicht sollten wir mal so ein Schwurbelsegment aufmachen, das aber nicht so nennen.
Genau.
Faszinierendes aus der aktuellen Fotoforschung oder so.
Genau. Die Podcast-Manufaktur. Was aber tatsächlich aufwendig gefertigt wird, sind Makroobjektive. Und da gibt es ein neues, also ein Nachfolger von Sonys 100mm 2.8 Makro. Und das ist jetzt so stark verändert und überarbeitet worden, dass sie es jetzt in die GM-Serie, also in diese gehobene Serie, gepackt haben. Also wir reden von 100mm FE, also E-Mount, Vollformat. 100mm Offenblende 2.8 als Makro. Und das Spannende oder schon mal halb Spannende daran ist, Makro heißt ja erstmal, dass wir einen Abbildungsmaßstab 1:1 schaffen, also eine Vergrößerung von 1-fach. Das heißt, 1 Zentimeter der Wirklichkeit ist 1 Zentimeter auf dem Sensor. So ist erstmal dann das Makro definiert, wenn man es genau nimmt. Hier ist es allerdings so, dass dieses Makro eine Vergrößerung bis 1,4-fach schafft. Also sogar etwas größer als die Wirklichkeit abbildet. Und jetzt kommt aber der Clou. Das Design von diesem neuen Objektiv ist kompatibel mit dem Teleadapter, so dass man es also auch einen Zweifach-Teleadapter dahinter schrauben kann und hat dann eine 2,8-fache Vergrößerung. Also wer wirklich richtig nah ran möchte, beziehungsweise eben vergrößert abbilden möchte, muss jetzt noch nicht zwingend zu diesen Lupenobjektiven greifen, die dann ja noch deutlich größer abbilden könnten, so 5-fach und weiß nicht, 8-fach und ich glaube sogar auch eine 10-fach-Lupe oder sowas, sondern kann das hier mit einem normalen Makroobjektiv schon echt beeindruckend hinbekommen, wenn man eben zum Beispiel auch noch einen Teleadapter zusätzlich dahinter klemmt. Auch spannend finde ich, sie haben eine Fokus-Klatsch eingebaut, also einen Schieber, einen Fokusschieber. Wenn man den Fokusring nach vorne schiebt, wie bei den Olympus Pro-Objektiven, bei vielen zumindest, dann schaltet man quasi um auf den manuellen Fokus, schiebt man wieder zurück, hat man wieder automatischen Fokus. Finde ich bei den Olympus-Objektiven sehr, sehr praktisch. Und wenn man hier bei dem Sony auf den manuellen Fokus umschaltet, also nach vorne schiebt, dann hat man eine lineare Fokussteuerung, also einen linearen Fokusmotor, sodass man wirklich sehr präzise scharf stellen kann und der jetzt nicht, wenn man schneller oder langsamer dreht, sich schneller oder langsamer bewegt. Also das ist schon mal ganz schön. Dann haben sie die Blende zum D-Klicken gemacht, also stufenlose Blende, wenn man möchte. Das ist jetzt sicherlich für Video interessant.
Haben sie auch das Pumpen rausgenommen?
Das weiß ich nicht, wie stark das hier ist.
Wobei, das kannst du ja digital kompensieren.
Ja, ich weiß auch nicht, wie stark das generell ist ja bei dem Objektiv. Der Autofokusmotor wurde ersetzt durch zwei Autofokusmotoren, die halt zusammenarbeiten und damit sehr schnell und präzise sein sollen. Es ist ein Bildstabilisator eingebaut, also ein IS, der eben auch sehr gut stabilisiert und, schreiben sie, der auch die Z-Achse ausgleichen soll. Das schaffst du jetzt natürlich meines Wissens nicht mit einem beweglichen Glaselement. Also keine Ahnung, wie das funktioniert.
Die Z-Achse, das ist der Abstand,
die Vor- und Zurück,
das ist der Fokus. Genau.
Ja. Also entweder machen sie das mit dem Fokus, weil der jetzt mit den zwei Motoren vielleicht sehr, sehr schnell ist, das könnte sein.
Klingt eigentlich logisch.
Ne? Oder das ganze System ist im Gehäuse irgendwie flexibel gebaut, sodass die Linsen noch eine Weile an der Stelle bleiben, wo sie waren, wenn sich das Gehäuse vor und zurück bewegt. Ich habe keine Ahnung, wie die Konstruktion da drin aussieht. Hört sich auf jeden Fall sehr spannend an.
Ich stell mir das so vor, was so die Kamera vibriert dann so in deinen Händen.
Ja, nur das Glas bleibt ruhig stehen. Egal, wie du dich
so bewegst. Genau, die Kamera, die bewegt sich ums Glas rum dann.
Genau. Ja, also ganz spannend eigentlich und preislich liegen wir hier bei 1.600 €. Das ist jetzt mit Sicherheit kein Billigobjektiv, aber ich denke, es ist für das, was es bietet, ein fairer Preis. Also das hätte auch deutlich teurer ausfallen können, vermute ich. Ja, nettes Teil, ne? Aber wie gesagt, E-Mount, das heißt, wenn ihr Sony fotografiert oder mit Sony fotografiert, dann könnte das für euch sein, wenn ihr sowieso schon länger nach einem Makroobjektiv geschaut habt. Ich glaube, das würde ich mir mal genauer angucken. Klingt nach einem wirklich Universal-Genie. Hat natürlich auch den Fokusbereich kannst du einstellen, wenn du sagst, du willst es für Porträt benutzen. Viele Makroobjektive sind einfach auch prädestiniert für sehr, sehr schöne Porträtfotografie. Ja, mit 2.8 100mm kannst du auch schön freistellen, ist eine schöne Distanz. Kann man tolle Sachen mitmachen und dann kannst du eben sagen, du willst den Nahbereich nicht haben, sodass der Fokus auch bei diesem Objektiv wahrscheinlich auch noch extrem viel schneller ist als sonst bei Makroobjektiven. Also diese Geschichte mit diesen zwei Motoren, die habe ich hier bei den Canon-Objektiven auch schon kennengelernt und das ist schon echt schnell. Ist schon toll.
Tja, cool. Bist du James Bond-Fan?
Fan würde ich nicht sagen.
Ja, also
die neuen habe ich alle nicht gesehen.
Wir sind alle mit James Bond groß geworden und viele von uns haben sogar so mehrere Schauspielerwechsel mitgemacht und so weiter.
Sean Connery ist eigentlich noch mein James Bond.
Ja, und James Bond, diese Franchise, die gehört mittlerweile Amazon.
Das habe ich am Rande mitverfolgt.
Ja, Amazon habe ich auch geschluckt. Ich glaube, MGM gekauft und damit irgendwie die Rechte und so weiter. Und es gab jetzt einen kleinen Eklat, der mit Fotografie zu tun hat. Mhm. Und zwar haben sie für Promo-Poster in den UK dem James Bond die Knarren auf den Postern raus editiert.
Oh nein, okay.
Das ist geil, oder? Gibt's da gibt es noch mehr Beispiele, ne? So einige Promotional Prime-Video-Promotions quasi. Und da hast du halt dann irgendwie die diversen Bonds, die halt eigentlich so die klassische, was ist das, eine Walter, irgendwas in der Foto haben. Ich kenne mich nicht aus mit Knarren.
Aber mit James Bond.
Bitte?
Aber mit James Bond, Walter PPK.
Genau, hier bei Daniel Craig haben sie wohl ihn halt weggekroppt. Okay, das kann man noch irgendwie verargumentieren, aber da ist auf jeden Fall ist da ein.
Ist halt die Komposition riesen, im Arsch, aber sonst.
Natürlich, da ist halt ein riesen Shitstorm losgegangen, bis sie dann die Fotos wieder runtergenommen haben. Also die sind jetzt nicht mehr offiziell irgendwo verwendet, weil sie gemerkt haben, das tut man wohl nicht. Und
das haben sie doch bei E.T. auch gemacht in dem Remastering. Da haben sie doch auch, wenn ist es die Armee oder Polizei da hinter E.T. und den Kindern hinterher ist, dann haben sie auch die ganzen Gewehre irgendwie ausgetauscht, die sie dann in den Händen halten gegen irgendwas anderes oder wegretuschiert, ist auch
okay. Ja, also ist auf jeden Fall nicht gut angekommen. Und dann habe ich mir mal das Ding durchgelesen und dann habe ich mal festgestellt, was James Bond eigentlich mit Brokkoli zu tun hat.
Weißt Brokkoli? Du
ja, mit Brokkoli.
Bei Brokkoli denke ich jetzt im Zusammenhang mit Schauspielenden schon wieder an Star Trek Next Generation und Barclay, der dann scherzhaft Brokkoli genannt wird.
Die Franchise wurde 1962 wohl losgetreten von Albert Broccoli. Und er und die Broccoli-Familie haben die kreative Kontrolle über James Bond, steht hier bis eigentlich für jeden Film bisher irgendwie unter ihren Fittichen gehabt. Also sie haben dafür gesorgt, die Broccoli-Familie hat dafür gesorgt, dass James Bond bleibt. Und 2021 hat dann eben Amazon MGM Studios gekauft und dann hat auch die Broccoli-Familie die kreative Kontrolle an Amazon übergeben und dann war wohl in Fankreisen tatsächlich die Angst, dass jetzt das Ding kaputt gemacht wird. Mhm. Ja, und das ist halt jetzt quasi für den Fanclub ist das jetzt ein Beweis dafür, dass das nicht sorgfältig mit Herrn Bond umgegangen wird.
Dass falsch abgebogen wird. Ja.
Schon.
Ich kann das gut verstehen. Ich bin jetzt zwar nicht der große James-Bond-Fan, was das angeht. Ich habe die Filme früher ganz gern gesehen. Und was weiß ich hier dann
wäre mir ähnlich.
Ne, dann wurden sie irgendwann alberner. Das fand ich dann als Kind und junger Jugendlicher ganz witzig. Wenn ich mir die heute angucke, finde ich es dann einfach nur noch anstrengend albern. Und wenn du dir die ganz alten anguckst, dann ist das auch nicht mehr so richtig gut gealtert an vielen Stellen.
Das ist überhaupt nicht gut gealtert.
Das ist alles schwierig. Dann haben sie das ja nochmal neu gestartet und wieder so ein bisschen hemdsärmeliger, ein bisschen härter gemacht, das Ganze. Das fand ich ja auch ganz nett, aber irgendwie dann fing das an so mit Fortsetzung. Dann ein Film baute auf den anderen auf und wenn du das nicht gesehen hast, hast du dann die Verbindung nicht verstanden. So diese Marvelisierung, weißt du? Und da war ich dann, also jetzt mal ganz vorsichtig, ne? Es sind einfach nur Fortsetzungen. Aber da war ich dann halt raus, das wollte ich mir nicht mehr antun, es macht mir zu viel Stress sowas. Wo ich aber großer Fan bin, ist halt Star Trek und Doctor Who. Da bin ich halt wirklich Fan, ich mag das wirklich. Mir tun diese Serien sehr, sehr gut, wenn ich die angeschaut habe oder anschaue. Und dann tut mir das schon weh, wenn ich dann sehe, was mit den neueren Sachen da so veranstaltet wird. Und wenn ich dann höre, was sie bei Star Trek vorhaben zu tun, dann muss ich tatsächlich an Marvelisierung denken und nicht in positiven Sinne. Und dann bin ich, also Leute, wenn ihr wirklich Hardcore-James-Bond-Fan seid, ich verstehe euch sehr, sehr gut. Ich leide mit euch.
Ja, es ist halt manchmal schwierig, wenn sie Sachen verändern, nicht wahr? Wo sich gerade auch was verändert. Aber ich wollte eigentlich erst gar nicht drüber reden, aber dann kam es doch irgendwie von drei Seiten noch auf uns zu.
Da können wir nicht drüber reden.
Ist dieses 15-sekündige Video, was hier kam von Affinity, Creative Freedom is Coming. Und du siehst so ein bisschen was editiert wird und so,
Vektoren,
aber das war es dann auch
an denen
schon.
Gezupft wird. Mhm.
See it first, October 30th. Das ist alles, was in diesem Video drin ist. Dann gab es noch eine Also dann hat, also da wird dann irgendwie eine Website gezeigt und natürlich geht man dann mal kurz hin und schaut mal, was da so geht, und dann hast du so ein Newsletter-Feld, natürlich packt man da eine E-Mail-Adresse rein als verantwortungsvoller Podcaster.
Selbstverständlich. Als
verantwortungsvoller Fotopodcaster muss man das ja schon machen. Und bekam dann auch gleich noch irgendwie eine Mail mit Creative Freedom is coming. Thanks for signing up. You've chosen to see the future first. Also ich bin der Erste, der es sehen darf mit den anderen zigtausend Leuten. Now you are at the front of the queue for what's next. This isn't just another update. It's the beginning of something new. A shift in how creative freedom is defined. Oh, das sind große Worte und nichts wird gesagt. Aber
das ist auch eine Kunst.
Ja, also Politiker, das ist quasi der ultimative Tease, weil hier Peter Pixel hat auch angefangen, irgendwie drüber zu schreiben.
Ja, vor allen Dingen der Clou ist ja, die Affinity Suite, also alle Produkte sind ja aus den Stores raus. Du kannst sie jetzt
nicht mehr kaufen. Jetzt haben sie nämlich den Verkauf eingestellt, genau. Ja. Der ist jetzt, du kannst das Zeug nicht mehr kaufen. Und dann bin ich mal so noch so in diversen Foren gelandet und habe mal geguckt, was da so, was die Leute so drüber schreiben. Und ich glaube, mehr als 3/4 der Kommentare waren: Oh Gott, hoffentlich kein Abo. Oh Gott, hoffentlich kein Abo. Oh Gott, hoffentlich kein Abo.
Ja, natürlich ein Abo.
Also, ich sag mal so.
Das kommt halt die Freiheit. Die kommt jetzt mit einem Abo. Du kannst jederzeit kündigen. Ist doch eine super Freiheit.
Ich weiß nicht. Also, Canva hat Affinity gekauft. Das heißt, das ist jetzt ein anderer Laden. Das sind jetzt vielleicht noch ein paar von den Leuten in Charge, die vorher auch in Charge waren, aber Entscheidungen werden jetzt möglicherweise woanders gemacht. Hast du die KI-Funktionen? Also Affinity kommt ja mit KI-Funktionen. Also Affinity Photo hat eine
so Maskierungsgeschichten.
Maskierungs-Selection-Funktion. Hast du die mal getestet? Hast du damit mal gespielt?
Nein.
Das sind lokale Modelle. Da hast du also quasi erstmal beim ersten Mal benutzen oder so, muss irgendwo anknipsen und dann
die werden runtergeladen. Dann
wird halt ein paar hundert Megabyte Modell runtergeladen und dann kann er irgendwie so ein bisschen besser die Ränder erkennen und so weiter. So richtig gut war es nicht, fand ich. Und
sind halt kleinere lokale Modelle, ja.
Sind kleinere lokale Modelle, und wenn du heute so richtig was mit KI machen möchtest, dann brauchst du halt irgendwo die Cloud, und die kannst du halt nicht unbedingt verschenken, weil die ist teuer. Also kann ich mir schon vorstellen, dass sowas kommt und dass das eine Rechtfertigung für ein Abo sein wird, kann ich mir jetzt vorstellen. Sie reden viel über das Ganze. Also es wird wahrscheinlich Affinity Suite 3.0 werden oder sowas.
Und das Canva hat die Cloud und eine kreative Freiheit hättest du zum Beispiel, wenn du an deinem Desktop, an deinem Notebook und an deinem iPad und an deinem Smartphone jederzeit von überall deine gleiche Datei bearbeiten kannst.
Natürlich, das ist ja einer der Selling Points. Wir geben dir ganz tolle Funktionen, die halt ordentlich Rechenpower brauchen, das bei uns im Rechenzentrum steht. Und wir geben dir natürlich, siehe Creative Cloud und so, wir geben dir halt eine zentrale Storage und du brauchst dich nicht mehr um Backups zu kümmern und du kannst immer auf jedem Device irgendwie dein Content aufmachen und dran weiterarbeiten. Da hat ja Affinity auch schon Overlap, was jetzt irgendwie iPad und Desktop-Versionen angeht. Mhm. Ja, also ich meine, ja.
Der Witz ist halt, bisher sind es halt lokale Anwendungen, die also so programmiert sind, dass sie eine binäre ausführbare Datei sind, ne, in Windows sprechen eine Exe. Mhm. Die wird halt installiert, lokal und gestartet und so. Und dann haben sie, weiß ich gar nicht, das haben sie, glaube ich, nicht eingebaut. Aber du kannst natürlich deine Datei auf dem Netzlaufwerk speichern oder auf dem Cloud-Laufwerk speichern und dann woanders öffnen und weiter bearbeiten. Was aber, wenn Canva, die ja durchaus auch Web-UI haben, also du kannst das ja alles im Internet machen, ohne dir was zu installieren, oder vieles zumindest. Was wäre jetzt, wenn die sich zusammengetan haben und die Suite Stück für Stück tatsächlich in den Browser rutscht. Weißt du, so wie Photopea, diesen Photoshop-Clone, der komplett im Browser läuft.
Es gibt heute halt, viele
dann Dinge, du von die im
Browser
überall,
gut laufen, klar.
Ne, rufst du einfach nur die Webseite auf, loggst dich ein, hast deine Grafiken, die du gemacht hast, sofort im Zugriff und kannst von überall auf jedem Gerät mit deinen Dateien arbeiten. Sowas wäre zum Beispiel eine kreative Freiheit, die aber mit Sicherheit natürlich ein Abo-Modell ist, weil, wie du schon sagst, Cloud kostet Geld. Es ist ein Rechenzentrum, naja, da laufen Rechner.
Ich habe, also es gibt Software, die im Browser gut läuft. Da gibt es ja mittlerweile alles, auch Videoeditoren und solche Geschichten.
Es wird
Geschichten.
Immer besser, ja.
Es wird immer besser. JavaScript ist, was immer noch so lächerlich klein klingt, aber das ist halt eine fett ausgewachsene Geschichte.
Hat mit den 90ern nichts mehr zu tun.
Überhaupt nichts mehr damit zu tun. Dann guckst du dir solche Browser wie ein Chrome an, der eigentlich ein komplettes Betriebssystem ist. Also, ja, das wäre eine Möglichkeit. Und natürlich Canva, wobei die natürlich vom Benutzungsmodell her, die sind nicht, also ich bin nicht kompatibel mit Canva, was das Benutzungsmodell angeht. Hiermit such dir eins von unseren 500.000 Templates aus und bearbeite das. Da ist schwierig für mich, aber es empowert natürlich eine ganze Menge Leute. Und es ist schon naheliegend, dass vielleicht Canva gesagt hat, ja, das Affinity-Zeug muss in den Browser gehen. Weil wir wollen alles nur noch im Browser machen, das funktioniert für uns. Also kann ich mir das schon vorstellen, dass du halt in Zukunft ein Affinity im Webbrowser deiner Wahl fährst und trotzdem so.
Spannend. Ach ja,
und für die eine lokale App wollen, kriegst du dann eine Electron App natürlich, die eigentlich auch im Browser ist.
Ja, warum auch? Also warum auch nicht? Mein Gott,
so kann ich mir das schon fast vorstellen.
RAM ist nicht mehr das Problem. Ja, aber wir werden sehen. Was ich halt so spannend daran finde, ist, dass halt die Produkte aus den Stores genommen sind, dass du also jetzt nicht mehr kaufen kannst. Das heißt, wer auch immer jetzt gerade kaufwillig war, also es wird ja Leute geben, die gerade irgendeine Demo-Lizenz oder irgendwas erworben haben oder sich irgendwas zum Angucken
installiert haben. Moni hat sich gerade die komplette Suite geschossen,
ja,
weil sie für ihre Glück Kunst gehabt. Da was braucht. Genau.
Ja.
Aber naja, und hoffentlich musst du sie nicht nochmal runterladen. Wobei
ich glaube, laden wird wahrscheinlich funktionieren. Ja, aber du kannst halt nicht mehr kaufen. Das ist ihnen auch klar, das haben sie auch gesagt, dass es jetzt gerade die Neuverkäufe halt betrifft. Aber dass das jetzt nicht irgendwie für eine Übergangsphase von 2-3 Tagen oder übers Wochenende ist, sondern das ist bis 30. Oktober. Also wir werden.
Das ist noch ein Dreiviertelmonat.
Ende diesen Monats, Anfang nächsten Monats werden wir mehr wissen, was dann passiert und wie es weitergeht. Und also ein Unternehmen, was einen Monat lang auf seine Verkäufe verzichten kann.
Naja, Moment.
Ist die Frage, wie hoch die waren, ne?
Die haben dir ja bisher auch schon irgendwie ein halbes Jahr die Testversion gegeben für Umme, um Leute an Bord zu kriegen. Also ich bin mir sicher, dass sie da jetzt keine Einbußen machen deshalb. Und natürlich ist der Move, das jetzt einen knappen Monat einfach auszusetzen, ist natürlich ein hier, wir reden drüber. Hallo. Das ist genau wie bei Sigma und bei den anderen. Wir reden drüber, weil es natürlich auch ein Aufreger ist.
Ist halt trotzdem mutig, ne? Also
es ist Werbung.
Wie viele Leute, die jetzt einen Monat lang irgendwie eine Lösung gesucht haben und sagen, ach so, gibt's nicht mehr? Ja gut, dann klicke ich mir halt doch ein Photoshop oder ein Photomator oder wie sie alle heißen.
Vielleicht sind die so überzeugt von sich und dem, was sie da gebaut haben, während sie jetzt, also
bei der Ankündigung sind sie das, ohne Frage.
Ich habe in den letzten Monaten immer wieder Schwierigkeiten mit Affinity-Zeug gehabt. Also ich habe mir dann irgendwann auch noch mal die Betas geholt von Foto und Designer. Und dann sogar noch mal die Betas abgedatet. Und es waren immer so ein paar Sachen, die immer so gehakelt haben und nicht rund liefen. Was natürlich darauf schließen lässt, dass die Entwicklungskapazitäten irgendwo anders sitzen. Die sind einfach anderweitig beschäftigt gewesen.
Sehr deutlich.
Hab dann aber tatsächlich noch einen Support-Hinweis bekommen. Also solltet ihr Schwierigkeiten haben beim Öffnen von Affinity-Dateien, was irgendwie und es hakelt und so weiter, geht mal in die Privacy-Settings von eurem Rechner. Also beim Mac kann ich sagen, hier die Privacy-Settings und dann unter iCloud und schaltet dort die iCloud ab für diese Software, für die ganzen Affinity-Tools. Einfach iCloud wegklicken. Ihr könnt nach wie vor natürlich auf eine iCloud gehen und Sachen runterladen, aber da passiert irgendwas Komisches und nachdem ich das abgeschaltet habe, liefen die lokalen Apps zumindest ein gutes Stück runter plötzlich. Keine Spannend. Ahnung, was da kaputt ist im Backend, aber das nur so ein Tipp am Rande. Aber da ist, glaube ich, jetzt in letzter Zeit einfach nicht mehr viel Entwicklung reingeflossen.
Mm-mm. Mm-mm. Sie haben immer ausgeschlossen, dass es ein Abo-Modell wird, aber das war immer so verklausuliert, dass es so klingen konnte, dass es für die Bestandssoftware gilt.
Sie haben es nicht ausgeschlossen. Neue. Sie haben so wie Lomo mit der Ankündigung vom Film, sie haben halt Sachen gesagt, in die man sehr viel reinlegen kann und ja. die man sehr weit
man konnte es interpretieren.
Ausdehnen kann. Mhm. Mhm.
Also, mark my words, ich glaube, es kommt eine Cloud-Lösung, also die rein im Browser läuft, wegen Freiheit und überall von überall bearbeiten. Das ist so ein bisschen die Schiene, die Adobe ja mit dem Creative Cloud gegangen ist. Ne? Heißt auch schon fast so ähnlich. Kreative Cloud und so. Was im Kern ja auch eine tolle Idee ist, dass du halt deine, also zum Beispiel mit Lightroom, dass du deine Fotos importierst und dann hast du sie aber, wenn du sie mobil dann importierst, hast du sie zu Hause schon am Desktop und solche Späße. Das ist ja im Kern, ist das ja eine ganz tolle Idee. Wenn es nicht im Detail so kacke wäre, weil das an den Anforderungen vieler Menschen vorbeigeht. Und jetzt bin ich mal gespannt, was hier kommt. Vielleicht kommt auch was ganz anderes. Wir hatten schon einen Vorschlag, ich weiß jetzt nicht mehr von wem, im Slack. Wahrscheinlich kommt einfach ein kreatives Abo-Modell mit der Freiheit, so viel monatlich zu zahlen, wie man möchte. Mit mindestens einem Euro pro Monat oder so.
Ja.
Fand also ich auch eine schöne Idee.
Wenn Canva so das durchzieht, was bei Ihnen ja ganz gut funktioniert, dann kriegst du halt eine Basic Affinity mit Basic Tools und wenn du Extended möchtest und KI und so weiter, musst du halt irgendwie monatlich Geld reinwerfen. Anders kann ich mir das nicht vorstellen.
Wird schon so kommen. Ich meine, am Ende wollen auch die Geld verdienen, ne? Versteht man auch irgendwo.
Ja, aber die Frage ist halt, wie man Geld verdient.
Das ist schwierig.
Ich weiß es nicht und vor allem möchte ich natürlich gerne die alten Tools weiterverwenden, weil es erfüllt den Zweck für mich. Unsere grandiosen YouTube-Thumbnails, die kommen aus dem Affinity Designer und die ja. aus den anderen Sachen.
Da tupst du dich immer aus mit.
Genau. Und das hat am Anfang ein bisschen gedauert, sich da reinzufuchsen, vor allem wenn man Adobe im Rückenmark hat und in dem Muskelgedächtnis, aber seit ich dann einigermaßen tiefer da drin bin, bin ich auch richtig gut schnell geworden wieder mit dem Zeug. Also es wäre schade, wenn das plötzlich alles schon wieder verlorene Liebesmüh gewesen wäre, weil man sich dann schon wieder irgendwie alles, also das ist eigentlich für mich der größere Schmerzpunkt, dass ich hier einfach Zeit und Aufwand investiert habe, um das Zeug zu lernen, damit ich mal flott eben die drei Sachen machen kann, die ich immer machen muss oder damit ich Teile automatisieren kann oder. Und das dann wieder über den Haufen werfen, ist schon irgendwie auch doof. Es sei denn, es wird wirklich richtig viel besser, aber
wir werden noch ein paar Aufnahmen machen, bis wir das wissen.
Ja, und sie werden auch ein bisschen teasen, bis wir das wissen.
Ja, wahrscheinlich.
Wir werden aber jetzt nicht jede Woche Affinity durchkauen. Aber
nein, wahrscheinlich nicht. Genau. Aber apropos Rückenmark und Muskelgedächtnis. Was können denn neugierige Leute tun, um dieses Muskelgedächtnis aufzubauen? Für die Fotografie selbstverständlich.
Ja, und zwar nicht nur das Muskelgedächtnis der Fingerchen und auf den Displays rumtatschen und irgendwie an den Rädchen drehen, sondern das kreative Muskelgedächtnis, weil das Auge ist ja auch ein Muskel und das Hirn ist ja auch ein Muskel und überhaupt. Also man muss ja Sachen üben und machen und tun, was wir jetzt übrigens am Wochenende tun werden, hier in der Villa. Mhm. Großformat-Workshop.
Geil.
Ist am Samstag, Sonntag. Der eine Platz ist immer noch nicht weg, leider. Wir wollten spontan den eigentlich noch voll machen. Ne? Und vielen Dank, dass alle, die das geboostet und weitergegeben haben und so weiter. Ja, aber soll nicht sein. Was aber okay ist. Also sind trotzdem so eine knappe Handvoll Leute da. Und das passt beim Großformat-Workshop auch ganz gut so von der Größe. Jetzt aber der Frosch. Aber nochmal der Hinweis, wir haben die 2026er Workshops festgeklopft für nächstes Jahr. Also da sind insgesamt jetzt 8 Workshops rausgefallen und den findet ihr bei happyshooting.de/workshops oder auf den Knopf drücken auf der Homepage oder. Viele Wege führen dahin und ja, es wird neben den Villa-Workshops Happy Shooting, Seenplan umsetzen und Fotoprojekte realisieren und Villa-Geister, also die werden wir alle machen, die sind da mit Daten schon drin, auch mit Preisen. Und die Analog-Workshops, die drei, die werden auf jeden Fall auch stattfinden, Film und Pixel. Da geht es um Film und Digital, und den Großformat-Workshop wird es nächstes Jahr wieder geben. Und Experimente mit Film, Push, Pull und die wilde Chemie. War einfach mal ein bisschen unkonventioneller rangehen. Und dann natürlich unsere, ich habe sie hier Specials genannt, aber eigentlich ist das ja, also Klostergeister natürlich ist unser Flagship. Ende April bis Anfang Mai. Das wieder wie gehabt im Kloster mit einer ordentlichen Menge Menschen und tollen Themen und so weiter. Da werden wir aber dann bei gegebener Zeit noch ein bisschen drüber reden. Das wird dann am Anfang November zum Buchen aufgemacht. Wann die anderen, wissen wir noch nicht genau. Und ich habe jetzt die letzten Tage sehr viel dran gewurstelt an dem Villa-Workshop online, der Ende Januar stattfinden wird. Wir müssen noch einen Tag finden. Also ich muss das irgendwann ja festlegen. Der geht 6 Wochen und wird dann quasi jeweils abends 90 Minuten eine Session haben mit Live-Besprechungen, mit Replays, mit Diskussionen in der Community, mit klaren Aufgaben, mit Feedback, mit Besprechungen, mit auch Einzelgesprächen und so weiter. Also das alles irgendwie abgedeckt, und der wird ab Ende Januar 6 Wochen lang stattfinden, und ich habe die letzten Tage so rumgewurschtelt, dieses Thema, inhaltlich ist es strukturiert, aber die simple Sache, wie bucht man sowas zu strukturieren, weil es wird nicht nur einen Preis geben, sondern es wird mehrere Teilnahmelevels geben, weil das geht gar nicht anders, Es wird anders nicht funktionieren, und das jetzt noch irgendwie und dann noch ein Early-Bird-Preis, damit man dann wirklich auch günstig reinkommt und so.
Du hättest das über Kickstarter anbieten sollen, dann wäre das alles möglich gewesen. Lass das alles Kickstarter machen.
Über Kickstarter? Nein. Wobei ein Workshop Kickstarter, egal. Also auf jeden Fall wird der stattfinden. Ihr habt auf der Website überall so ein benachrichtigt werden Knopf an den verschiedenen Kacheln hier dran. Und wenn ihr da draufklickt, dann landet ihr am Newsletter, da tragt ihr euch ein und dann kriegt ihr Bescheid. Und der Online Villa Workshop Online ist der auch am meisten Klicks bisher bekommen hat bei den Leuten. Okay. Also der scheint wirklich, da scheint ein Interesse da zu sein.
Ist auch eine spannende Idee.
Ja, ist auch mal wieder ein Testballon, wie mit so manchen Sachen. Ne? Seewerkstatt war zuerst ein Testballon, das hier ist ein Testballon. Das wird auch infrastrukturell noch sehr interessant werden, aber wird schon alles klappen. Bin gespannt. Also auf jeden Fall happyshooting.de/workshop oder Workshops, geht glaube ich beides. Könnt ihr euch mal angucken, was da so alles läuft. Die Analog-Workshops mit Moni und mir, die Villa-Workshops hier mit Happy Shooting, mit Boris und mir, und den Villa-Workshop online halte ich alleine, und Klostergeister wie gehabt mit der ganzen Truppe. Das heißt, schaut euch um, die 2026er Workshops.
Ja. Burkhard fragt hier, welcher Workshop ist jetzt der Seewerkstatt-Workshop?
Also ich denke, dass der Seenplan-Umsetzen-Workshop wahrscheinlich eher der Seewerkstatt-Workshop ist. Wenn man da unten guckt, ganz unten, da sind so Kapseln, wo so ein paar Stichworte drinstehen, da steht Seewerkstatt Pro. Mhm. Das heißt, die aufgebohrtere Version der Seewerkstatt ist da so ein bisschen drin untergebracht.
Es ist natürlich in allen diesen Workshops inzwischen mit drin. Ne? Also Chris hat da ja ein paar ganz gute Ideen gesammelt, das ausgearbeitet, zusammengestellt. Wir haben das getestet in dem Seewerkstatt-Workshop und auch bei den Klostergeistern. Und daraus sind natürlich wieder weitere Verfeinerungen und neue Ideen entstanden. Und so
jedes Mal
fließt das jetzt halt in alle mit rein, weil wir halt gemerkt haben, dass das wirklich wichtig ist, das Thema.
Das ist ein lebendiges Gebilde, was auch sich bewegt. Das wird jetzt übrigens auch, weil immer wieder auch Fragen kommen, das wird sich jetzt auch in gewisser Weise noch in dem Buch widerspiegeln, was ich schreibe, was aber eine Zeit lang on hold war. Und das war wiederum on hold, weil es in einem anderen Verlag jemanden gab, der dieses Buch im Prinzip schon geschrieben hat, während ich meines geschrieben hat.
Und der war zuerst so gleiche da. Ideen, ja, ja.
Also müssen wir jetzt quasi, also wird das Buch quasi jetzt seine Richtung ein bisschen ändern. Und da ist natürlich das Thema Seewerkstatt und was da so drumherum passiert, echt interessant. Damit werden wir aber auch, also ich werde euch dann auch im Buchkanal, also alle, die Bilder eingereicht haben, keine Sorge, da ist erstmal nichts, da wird erstmal nichts weggeworfen, sondern das Buch ändert sich einfach im Moment. Und das habe ich meinem Mitpodcaster Jeremiah Cechik erzählt, der ist in Hollywood der Regisseur. Und dann sagt er, ja, das ist völlig normal, das hat er eigentlich ständig, dass irgendjemand eine Idee hat und eine andere Person das gleiche Ding im Prinzip schon mal jetzt schon beim Drehen sind oder im Schnitt sind.
Das gab's also was da
Projekte verworfen werden.
In der gesamten Geschichte der Menschheit gab es das ja weltumspannend, dass die gleichen Erfindungen in verschiedenen Orten dieses Planeten entstanden sind. Und es gibt es ja. Bis ins Kleine mit irgendwelchen Filmideen und Buchideen natürlich auch.
Ich bin aber dem D-Punkt Verlag unendlich dankbar und da besonders dem Boris Karnikowski, das ist der Lektor, der das Ganze mitverantwortet, dass der dann einen quasi so ein Schlenker mitgeht und nicht sagt, ja, nö, dann ist das Buch halt weg irgendwie.
Da macht man halt ein anderes Buch. Ne? Also Ideen sind ja da.
Ja, das so muss aber halt auch intern dann, also
naja, klar.
Das entscheidet ja nicht alleine, sondern da gibt es ein Kollegium und da wird dann drüber diskutiert, ob das Sinn macht und überhaupt, weil die andere Idee, die war halt, also es ist alles naja, so ein bisschen.
Irgendjemand muss das Geld natürlich dafür geben, ne? Für den ganzen Vertrieb und Produktion und so weiter.
Naja, am Ende soll ja Geld mit verdient werden.
Naja, klar.
Das ist ja. Aber die Frage ist halt, kann man damit Geld verdienen? Und im Moment glauben sowohl der Verlag als auch ich, dass das möglicherweise doch irgendwie Beine hat, auf denen es stehen kann.
Ich habe jetzt mit dem Verlag direkt nichts zu tun, aber wenn ihr zuhört, ich glaube sehr wohl, dass es da Bedarf gibt, weil es gibt ja auch Bücher in Richtung Zen und Fotografie, ja, also wie man das von einer entspannteren Seite angeht und solche Dinge. Also es gibt für jede Nische gibt's so viel Nachfrage. Glaube ich schon. Aber ist egal. Soll ja hier um die Workshops gehen.
Jochen fragt gerade noch, ob es denn schlimm ist, dass es sowas schon gibt. In diesem Fall jein schon, weil das
für ist den Verlag nicht, schon. Ne?
Wenn das nee, das ist nicht irgendein anderer Verlag, sondern das ist ein Schwesterverlag, der eigentlich an dem gleichen
Tag sitzt. Auch das
noch. Ja. Und damit ist es natürlich
Ja, Konkurrenz aber das, im eigenen Hause will man dann auch nicht haben.
Aber nee, genau. Und dann bist du plötzlich dir irgendwie, also das ist doof, wenn man sich dann quasi intern irgendwie kannibalisiert. Das ist nicht toll. Also egal.
Ich drück die Daumen.
Die 2026er Workshops sind auf jeden Fall online und also die Teaser sind online. Das soll ja erstmal nur Appetit machen.
Burkhard sagt übrigens, da muss er das jetzt in seinen Urlaubsplan legen. Genau, Burkhard.
Das ist genau der Grund, warum wir das so früh machen. Ja. Exakt das, damit ihr euch diese entsprechenden Wochenenden einfach schon mal blocken könnt oder in eure Kalender eintragen könnt.
Sehr gut.
Deshalb haben wir uns sehr frühzeitig dieses Jahr mal mit den Terminen befasst und
guck, der Plan geht schon auf.
Ja. Cool, funktioniert.
Burkhard, wir freuen uns auf dich.
Machst du richtig. Also, geht auf happyshooting.de/workshop und schaut mal, was da so kommt und wann es vor allem kommt. Und ja, es wird dann bald auch noch mehr Details zu den einzelnen Workshops geben. Das ist aber jetzt, muss erstmal so kurz bleiben, weil
es. Wir teasern das jetzt an.
Wir machen jetzt einen Affinity, wir teasern jetzt einfach mal. Ja. Ich jongliere gerade so viele Sachen, aber das wird dann auch noch irgendwie reinpassen. Also, wir sind sehr gewillt, die Workshop-Buchungen und Inhalt und so weiter auch dieses Jahr schon vorm November dann online zu haben. Famous last words.
In diesem Sinne.
Wir werden sehen.
Was wir auch gesehen haben, ist, dass die Nikon ZR tatsächlich schon früher entwickelt wurde.
Das ist ja, also wir haben ja über die ZR geredet und dass da Red irgendwo so quasi, dass das erste Kind der Hochzeit zwischen Nikon und Red war und überhaupt und naja, die.
Ich dachte auch, dass das R für Red stünde.
Ich sag mal, der Name, der wurde wahrscheinlich dann eh noch mal kurzfristig geändert. Ich nehme schon an, dass das für Red steht. Hm. Aber ja, kommt halt hier gerade raus, dass die ZR eigentlich schon längst in der Entwicklung war, bevor Nikon Red gekauft hat. Hm. Ja, also sie hatten schon so eine Cinema-Camera vor. Mhm. Aber natürlich, wenn du dann, also ich kann mir das Entwicklungsteam da vorstellen, als sie dann Red gekauft haben, haben die erstmal hier einen Freudentanz gemacht, weil sie plötzlich Zugriff auf Technologie und auf Codecs und so weiter haben, die sie vorher vielleicht so einfach nicht bekommen hätten. Oder meinst du eher, die wären...
Oder sie haben gestöhnt und haben gesagt, oh, jetzt nochmal alles umschreiben.
Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Aber so Prototyp-Development, das war einfach schon deutlich früher quasi fertig. Da sieht man auch mal, wie lang die Produktionszyklen von so Kameras sind oder die Entwicklungszyklen sind.
Ist schon, ne?
Das, das sind mehrere Jahre, da, wo das Zeug quasi auf den, ja, im Labor quasi so Stück für Stück entwickelt wird und ausprobiert wird und so weiter. Und dann muss das ja auch noch in ein Produkt gegossen werden. Das ist ja nicht so, dass man sagt, okay, jetzt wissen wir, wie wir den Codec handeln mit dem Prozessor, sondern das muss ja dann irgendwie halt auch noch von der Hardware stimmen und die Knöpfe müssen passen und das muss sich gut anfühlen und am Ende sollen auch noch gute Bilder rauskommen. Also das ist ja eine Riesengeschichte, so eine Produktentwicklung. Mhm. Und deshalb, das dauert schon Jahre. Und auch das, was in 3 Jahren bei Nikon rausfällt, ist wahrscheinlich heute schon im Labor. Ich habe das früher, ich habe ja mal bei HP gearbeitet, ich habe da teilweise Drucker gesehen, 3, 4 Jahre bevor die überhaupt erstmal auf dem Markt waren, waren die im Prinzip schon fertig entwickelt und wurden dann aber noch nicht gleich released, weil die Zeit noch nicht reif war. Also sprich, weil man mit anderen Produkten noch genug verdient hat, da musste man keine Innovation rausbringen, sondern da hat man erstmal noch den Markt ein bisschen abgegrast und so. Ich will jetzt Nikon da nichts unterstellen, aber das sind schon auch Überlegungen bei sowas natürlich. Aber es dauert Jahre, bis sowas dann und irgendwie fertig
wir
ist.
Wir haben ja durchaus gesagt, dass das ein feines Stück Hardware ist, was sie da offensichtlich gebaut haben, ne? Wenn man da dem glauben mag, was die Reviewer sagen. Also das, was das Ding kann, auf Speicherkarte aufnehmen, nicht überhitzen bei den ganzen Spirenzchen und so weiter. Ich sag mal, da wirst du auch ein bisschen dran forschen müssen und dran basteln müssen, bis es dann auch so funktioniert, wie es funktioniert. Ne? Wenn es verfrüht auf den Markt schmeißt, dann hast du wieder die ganzen Stimmen, die sagen, oh, wird heiß, nach 10 Minuten schaltet sie ab, pipapo.
Das haben sie hier in den Griff gekriegt, ne? Das ist das, wo ich immer noch nicht ganz drüber hinwegkomme. Dieses, nö, da wird das Ding überhitzt nicht, auch im prallen Sonnenschein und bei 4K-Video oder 6K-Video. Das ohne Lüftungsschlitze und ohne einen Lüfter drin, sondern irgendwie passiv. Das ist, ich finde es faszinierend.
Schon toll.
Dass sie das so einfach hinbekommen haben. Also, was heißt so einfach hinbekommen haben?
Sie haben
vorstellen, dass das nicht einfach war. Sie haben es irgendwie hinbekommen. Mhm. Vielleicht haben sie so ein kleines Portal eingebaut, wo dann die Hitze einfach
in eine Parallel
irgendwie Richtung Sonne irgendwie dann rauskommt oder so.
Richtung Sonne,
noch ein die kleines Hitze Portal
ist auf jeden Fall immer gut.
Und noch ein kleines Portal, was irgendwo in der Antarktis dann rauskommt, wo dann die
das Kühle. Mit dem Hitzetransfer in die Sonne heißt, also dass es schon in der Kamera heißer war als in der Sonne, damit,
ja, ja, naja,
das muss wie das auch ja immer. Das ist ja,
läuft. Hey, ich kenne mich da voll aus.
Ja, machst halt ein Gefälle und dann geht das schon.
Tja. So, wunderbar. Und wo wir gerade von Cinema und Kameras reden, ich glaube, alle Hersteller wollen da so ein bisschen tiefer reingehen. Und einer der großen Schachzüge, die ja Nikon mit dem Red-Kauf oder einer der großen Benefits, die sie bekommen haben, ist ja das Thema Codec. Mhm. Ja, der Red-Codec, der ist halt, Red Raw ist halt ein Ding. Da ist ja in der ZR eine Version von drin, die wahrscheinlich noch ein bisschen anders komprimiert und so weiter, aber immerhin trotzdem so ein ziemlich gutes RAW hinbekommt. Und zwar in Kamera. Also da musst du noch nicht mal irgendwie eine externe SSD bemühen, sondern das kannst du direkt auf die schnelle Karte in der Kamera schreiben. Und dann hat sich jemand anders auch gedacht, dass sowas brauchen wir auch. Und zwar Sony. Und Sony hat jetzt hat sich jetzt den Blackmagic RAW Codec eingekauft. Ja, weil die haben auch einen RAW-Codec und der landet jetzt wohl auf einzelnen Sony-Kameras.
Schauen.
Das ist schon eine Sache, ne? Also dieser Blackmagic RAW, das ist halt, ja, ein, also Video, ne? Du, wir kommen aus der Fotografie. Wir haben das mit dem RAW. Du erinnerst dich, so als das anfing mit RAW, da kamen dann die irgendwelche Tools, um das RAW zu entwickeln. Und dann pro Bild hast du dann irgendwie ewig gebraucht, bis dann irgendwie mal was rausgeplumpst ist hinten. Und das war alles irgendwie doch sehr, sehr hakelig. In der
Anfangszeit sehr mühsam. Hm?
Und hier hast du Kameras, die, was weiß ich, 30, 60, 120 Frames pro Sekunde machen und einen Video-RAW-Codec damit füttern. Und der, also da, was da an Hardware drin sein muss, also klar, irgendwelche FPGAs oder sonst was, die halt wirklich schnell sind und drauf spezialisiert sind, aber holla die Waldfee, das ist schon ganz cool. Und dann hast du halt
Du hast dann halt nicht 20 oder 100 Megapixel, du hast dann halt 8 Megapixel oder
ja, sind weniger so, Pixel, ne?
Okay. Aber dafür eine Menge mehr Bilder.
Aber dafür halt eine Menge mehr Bilder pro Sekunde. Mhm. Und also bei Red RAW ist das zumindest anfangs ja so gewesen, dass du das auf den üblichen Rechnern gar nicht direkt schneiden konntest. Das ging nicht, sondern du musstest dann über ein Proxy-Format gehen. Das heißt, dass diese Red-Kameras haben ja anfänglich tatsächlich, weiß nicht, wie es heute ist, habe schon lange nicht mehr reingeguckt, aber die haben ja quasi zu dem RAW, was sie aufgenommen haben, parallel noch ein Proxy erzeugt, damit man dann gleich da Preview machen kann und schneiden kann in guter Geschwindigkeit. Ja, also das also Blackmagic wirbt ja mit the world's fastest RAW Format. Okay, was ich interessant finde, ist, dass diese Parallele, dass also eigentlich jeder, der sich mit Video auskennt oder mit Video was zu tun hat, wird diese Parallele zu Red RAW ziehen, ganz klar. Aber dieser Artikel erwähnt das nicht ein einziges Mal. Dass Nikon beziehungsweise Red RAW Format wird hier nicht erwähnt, was ich ein bisschen seltsam finde, aber okay.
Ist aber bestimmt, was da kommt. Keine Anzeige. Das ist bestimmt nur ein Newsbericht.
Nein, das ist ganz zufällig, dass da nicht die Konkurrenz genannt wird. Keine Ahnung. Weiß es nicht.
Ja.
Ich weiß es nicht. Du Hochglanzmagazine, so Fotomagazine oder Audiomagazine, was halt so in den 80ern, 90ern, Anfang 2000ern noch üblich war, da hast du eigentlich auch irgendwelchen Tests nicht glauben dürfen, weil 3 Seiten weiter dann eine Werbung von dem Hersteller kam, der davor gerade gelobt wurde und so. Ich will ja niemandem was unterstellen, aber so eine leichte Skepsis habe ich dann doch.
Das wird wahrscheinlich nicht offen ausgesprochen, sondern das ist dann halt so vorauseilender Gehorsam oder Nettigkeit, das passiert. Also ich meine, wir sind alle Menschen, das wirst du nicht immer ganz vermeiden können.
Ich kann mir aber auch ganz gut vorstellen, dass du halt als Publikation auch angewiesen bist auf Informationen aus den Häusern.
Schon. Willst du Neuigkeiten berichten?
Ja, hier tolle Neuigkeit, aber ihr dürft auch bitte nicht über die anderen reden. Dann sagen wir euch was. Kann ich mir super vorstellen.
Wenn ihr in solchen Unternehmen arbeitet, lasst es uns doch mal wissen, wie das läuft. Gerne auch anonym. Wir müssen das ja auch nicht. Wir müssen das auch nicht.
Wir sind heute schon hyper skeptisch unterwegs. Also ich zumindest. Heute habe ich schon so ein.
Du bist schon sehr, sehr skeptisch. Ich war vor vielen, vielen Jahren war ich mal auf der CeBIT auf so einer Afterparty und da kam ich auch so mit verschiedenen Schaffenden und aber auch eben AutorInnen von so Magazinen ins Gespräch. Und da habe ich das dann auch mal so durchdringen lassen nach dem Motto, naja, jetzt müssen wir ja mal gucken, wer die Anzeige schaltet. Und dann weiß ich ungefähr, was in den Berichten steht. Oh, da wurde ich aber von 2 Seiten gleich. Nein, 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 auf gar keinen Fall. Also bei uns ist das absolut getrennt voneinander. So die Berichte schreiben, wissen gar nicht, welche Anzeigen geschaltet werden. Also das ist alles unabhängig voneinander. Das geht ja sonst gar nicht. Das muss so. Ich sage, ja, okay, dann kann natürlich sein, dass natürlich dann das auch ausnahmslos positive Produkte sind, die gar keine Haken oder Ösen haben. Das gibt's natürlich.
Ja, das ich glaube, dass da natürlich schon drauf geachtet werden muss, aber dass dann schon auch gewisse Zwänge da sind.
Ich weiß es nicht. Schon gar nicht weiß ich, wie das heute ist. Aber wie gesagt, wenn ihr mal aus dem Nähkästchen plaudern wollt und sagt, aber bitte nicht in die Sendung, dann respektieren wir das. Aber
sag mal Bescheid, ich kann da auch eine verschlüsselte Mailbox einrichten dafür. Kein Thema. Genau. Mach doch mal.
Ja, wer weiß. Wer weiß.
Wer übrigens auch weiß, bist du, ne? Du hast irgendwas mit Kamera und so hier reingeschrieben.
Ja, ich habe mal den Titel, es ist eben nicht die Kamera hier aufgenommen, so als kleines fotografisches Thema, weil ich bin nur indirekt mit einem Gruppenfoto in Verbindung gekommen. Das war halt in einem Unternehmen wurde ein Gruppenfoto gemacht.
Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches.
Von Mitarbeitenden, ne, das habe ich ja hier aufgeschrieben, die Situation. Die Mitarbeitenden sollten fotografiert werden für einen ausgeschiedenen Mitarbeiter als Dankeschön. Ne? Das sollte dann so auf eine Karte drauf oder in einen Bilderrahmen gedruckt werden. Also als Andenken an die lieben Kolleginnen und Kollegen. So, das war die Idee. Und einer der Mitarbeitenden hat das Foto dann selbst gemacht oder das in die Hand genommen und jemandem dann die Kamera gegeben, um dieses Bild zu machen. Das Ganze ist, glaube ich, auch auf die Schnelle mit dem Smartphone entstanden. Musste halt auch schnell gehen. Ne? Also hast jetzt nicht irgendwie eine Stunde Zeit, ein Foto zu machen. Soweit erstmal die Rahmenbedingung. Und das Ergebnis, was ich dann gesehen habe, hat mich überrascht. Als Fotograf ist das ganz erstaunlich, sowas zu sehen. Und ich würde es hier euch tatsächlich gerne, gerne zeigen. Aber ich kann jetzt natürlich nicht alle nach den Persönlichkeitsrechten fragen. Das ist ein bisschen schwierig, deswegen lasse ich das hier im Video. Ich versuche es euch zu beschreiben. Personen sind aufgestellt, mehrere Personen in zwei Reihen. Ich könnte jetzt durchzählen, wie viele es sind.
Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 10 oder eher 50?
Naja, eher so 10, 15. Mhm. So diese Größenordnung. In zwei Reihen aufgestellt, ganz entspannt, lockere Pose. Vor dem Haupteingang des Firmengebäudes, es wurden zwei Fotos gemacht. Ich kenne zumindest nur diese zwei Fotos. Keine Ahnung, ob da jetzt vielleicht drei oder vier entstanden sind und die zwei ausgewählt wurden. Aber die zwei habe ich halt gesehen. So. Und jetzt die Probleme, die ich damit so hatte beim Anschauen dieser Bilder.
Also du hast sie nur gesehen, du hast da nicht aktiv irgendwie mit.
Ich habe sie gesehen, ich sollte sie drucken. Ich habe sie noch ein bisschen bearbeitet von den Farben und Kontrasten und dann habe ich es gedruckt.
Select Subject. Swap out Background.
Naja. Also
sind die Algorithmen gut gesehen? Die KI ist gut genug, um eine ganze Gruppe freizustellen? Schon, oder?
Also
egal, erzähl mal weiter.
Ich habe ein paar Sachen ausprobiert. Ich habe es dann gelassen. Es war einfach den Aufwand nicht wert. Also das Problem eins ist, der Haupteingang vom Firmengebäude ist erhöht. Also ist nicht bodennah, sondern es geht da ein paar Stufen rauf.
Und oh, man führt auch den so in die Nasenlöcher von
oben. Führt auch eine Rampe nach oben. Das ist super. Und das Ganze wird natürlich abgesichert durch ein Stahlgeländer mit so vielen senkrechten Stahlstreben und einem Stahlhandlauf. Und diese Rampe und diese Treppe, die führt quasi 90 Grad zum Eingang nach oben. Also wenn ihr gerade auf den Haupteingang schaut, dann schaut ihr quasi auf die Schräge von der Treppe und von der Rampe. Mhm. Also sie führt nicht gerade auf den Eingang zu, sondern eben seitlich am Haus entlang ist die Rampe und die Treppe. So. Und die Personen wurden jetzt nicht auf die Rampe oder auf die Treppe oder oben auf das Podest vor das Geländer gestellt oder hinter das Geländer aus Sicht des Fotografierenden, sondern davor, also vor den Eingang, unten auf den Boden, sodass also hinter der Gruppe eigentlich die, noch ein Stück von der Betonwand von der Rampe und der Treppe ist und das Geländer im Hintergrund ist. Und dann eben versetzt im Dunkeln, im Schatten, der Haupteingang zu sehen ist. Also man hat relativ viel Gestänge im Bild und das Gebäude wirkt wenig zugehörig, weil es halt optisch höher ist als die Personen, die davor stehen. Das sieht aus wie eine Personengruppe, die zufällig am Haus vorbeigekommen ist. Und der Haupteingang ist dann natürlich, weil er nach hinten ja noch versetzt ist. Ne? Erst hast du vorne die Rampe und dann geht es halt erst zum Haupteingang, ist also nach hinten versetzt. Deswegen ist es dort natürlich dunkler. Das Logo ist zwar zu sehen, aber sticht nicht so wirklich hervor. Es wirkt so ein bisschen entfernt halt. Naja, Problem Nummer zwei. Es finden dort gerade Baumaßnahmen statt an dem Gebäude. Da werden Fenster getauscht, da werden Dämmungen angebracht. Das heißt, es ist auf der rechten Seite auch noch eingerüstet. So dass jetzt in dem Bildausschnitt, der gewählt wurde, vor diesem Haupteingang eben auch noch das Gerüst streckenweise zu sehen ist. Also zusätzlich zu den Stahlrohren und dem zu dem Handlauf und so weiter, hast du jetzt auch noch ein Baugerüst an der Seite mit so einem schönen blauen Holzpanel oder sowas. Schade. Und das dritte Problem ist, dass bei einer Aufnahme die Gruppe komplett drauf ist, also Füße komplett drauf, vorne noch ein bisschen Vordergrund, aber die Blicke und die Mimik ist nicht optimal. Und auf der zweiten Aufnahme haben alle eigentlich einen sehr sympathischen Blick, schönes Lächeln drauf, eigentlich sehr, sehr entspannte Haltung, ganz toll eigentlich. Finde ich gar nicht schlecht, so für so ein schnell gemachtes Gruppenbild. Aber unten die Füße so gerade eben an- und abgeschnitten.
Unterm Knie schneide nie.
Ja, es ist eben so gerade eben so weg. Weil natürlich, der Hauseingang ist ja erhöht. Ne? Und wenn man den noch mit drauf haben will, so. Bisschen schwierig. Und jetzt ist es...
kann die KI doch dran rechnen, oder?
Naja, wie gesagt, KI kannst du vergessen. Aber jetzt habe ich natürlich gedacht, okay, dann kann ich ja in Photoshop die Gesichter tauschen. Dann lege ich die beiden Gruppenaufnahmen übereinander und dann tausche ich halt die Gesichter von denen aus. Ne? Also ich nehme das Bild mit den Füßen, aber ich tausche die Gesichter aus, die auf dem anderen sympathischer sind. Habe ich dann bleiben gelassen, weil die beiden Bilder unterschiedlich genug sind, weil nämlich sowohl der Standort des Fotografierens sich leicht geändert hat, also die Perspektive ist eine leicht andere, als auch die Pose der Leute hat sich teils deutlich geändert. Also vom linken Bein aufs rechte gestellt, links rumgedreht, rechts rumgedreht, die Lücke zwischen den Leuten anders. Also es hat sich einfach zu viel geändert. Das kannst du natürlich mit Aufwand Kopf für Kopf austauschen, irgendwie machen und noch Retusche an den Schultern und Pipapo, weil, ne? Kopf in die andere Richtung. Man kann das mit viel Aufwand hinkriegen und mit KI-Hilfe wahrscheinlich auch. Aber der Aufwand war es mir nicht wert. Ich habe es dann gelassen. Ich habe es dann halt ein bisschen nachbearbeitet. Wir haben das ausgedruckt. Es ist dann in so einen Schattenrahmen reingekommen. Ne? Hatten wir ja hier mal von halber Rahmen vorgestellt. Also so ein tieferer Rahmen, wo das Bild sowieso versetzt nach hinten ist, wo du einen Schatten hast. Dann fällt das nicht so auf unten, dass die Füße so angeschnitten sind. Geht dann schon. Aber mal so ein paar Tipps und ein paar Tricks, wie man so etwas auf die Schnelle, also auf die relativ Schnelle, besser machen kann. Weil die Leute kennen sich da ja aus, die arbeiten da, die wissen ja, wo sie da sind. Die kennen das Gebäude, die kennen das Umfeld. Es ist ein sehr, sehr toller Park im Vordergrund mit tollen Bäumen. Es ist auch so eine Kunststatue im Vordergrund. Da kann man auch was mitmachen. Also es gibt viele Möglichkeiten, die Nähe zum Unternehmen herzustellen, ohne dass du unbedingt ein Baugerüst drauf haben müsstest. Glaube ich. Ich war jetzt an dem Tag nicht vor Ort, aber Möglichkeiten gäbe es wahrscheinlich schon. Wichtig erstmal, wenn ihr ein Gebäude habt und das als Hintergrund nehmt, versucht die senkrechten Linien gerade zu halten. Ja. Nicht zu stark nach oben schwenken, ist sowieso blöd, aber auch nicht das Telefon so links, rechts irgendwie ein, zwei Grad zur Seite kippen, weil man es gerade nicht so richtig gerade hält. Und wenn man dann nicht genügend Fleisch ringsrum lässt, also genügend Platz ringsrum lässt, ist auch mit gerade Rücken nicht mehr viel zu holen, weil man dann halt wichtige Elemente vom Bild abschneidet. Einfach das Gebäude, die senkrechten, möglichst gerade halten. Sofort wirkt das ganze Bild aufgeräumter und gewollter. Das ist schon mal der wichtigste Tipp. Wenn da ein Gerüst im Bild ist, ist das für mich eigentlich ein K.O. Das ist einfach nicht schön und das gehört ja auch nicht zum Gebäude dazu. Meine Idee wäre jetzt gewesen, auf die andere Seite zu gehen. Es hat noch einen Eingang auf der anderen Seite. Die Mitarbeitenden kennen das Gebäude eh von allen Seiten. Vielleicht fände man einen Winkel ohne Gerüst da drauf. Vielleicht wäre es auch die Möglichkeit gewesen, ein Stückchen weiter rauszugehen, also vom Gebäude weg, um eben das Gerüst hinter einem Baum zu verstecken, der dann im Vordergrund steht und man sieht eben das Firmengebäude im Hintergrund. Muss ja nicht so riesengroß sein. Der Kollege hat da gearbeitet, der weiß ja, was das da ist. Oder man fotografiert eben schräg in die andere Richtung vom Gerüst weg. Habe ich mir jetzt vor Ort auch nicht angeguckt, ob das eine valide Option gewesen wäre, aber ein Versuch wäre es wahrscheinlich mal wert gewesen. Dann wäre natürlich die Option gewesen, dass man die Leute direkt vor den Eingang stellt und halt in Kauf nimmt, dass sie ein Geländer dann eben vor der Hüfte haben. Aber sie hätten dann eine stärkere Beziehung zum Gebäude gehabt. Muss man dann natürlich gucken, dass man vielleicht die Arme nach oben nimmt, wenn man das Foto macht, damit man ein bisschen auf die Höhe der Leute kommt. Aber auch das könnte man mal ausprobieren. Ob das dann passt, hängt sehr stark von der Anzahl der Personen ab. Genauso hätte man zum Beispiel Treppe und Rampe nutzen können, um eben die Leute in drei oder vier Reihen hintereinander zu stellen, also etwas schmaler. Und dann eben die Staffelung in der Höhe von der Rampe oder der Treppe mitzunehmen und dann eben schräg aufs Gebäude zu fotografieren, also schräg von vorne, aber eben die Senkrechten gerade lassen. Auch das wäre vielleicht eine Option gewesen. Und wenn alles nichts hilft, wenigstens die Füße ganz drauf lassen und den Vordergrund, also nach unten im Bild, nach vorne zum Fotografen, noch Platz drauf lassen. Das wäre auf jeden Fall wertvoll gewesen, damit die Leute nicht so unten am Bildrand geklebt aussehen und auch nach abgeschnitten aussehen. Und wichtig finde ich immer klare Ansagen. Wenn man die Leute einmal gestellt hat oder die Leute sich hat stellen lassen wegen mir, dass man sagt, ich mache jetzt mehrere Aufnahmen, bleib bitte so stehen. Ja, so. Und dann kannst du ein paar Ansagen machen, dass die Leute halt freundlich gucken und lächeln und so weiter. Machst du mehrere Bilder, aber möglichst vom exakt selben Standort die Kamera so wenig wie möglich dabei bewegen. Dann hat man nämlich relativ einfach die Chance, hinterher zu sagen, ah, okay, da sind die Augen bei der zu, aber auf dem anderen sind sie auf, da sieht aber der nicht so schön aus. Und dann kann man aus 2, 3 Aufnahmen relativ schnell und relativ einfach was zusammenbasteln, was für so ein Print völlig ausreichend ist. Wenn man aber sich selbst noch einen Schritt nach vorne oder zurück bewegt, ganz schlimm, oder die Leute innerhalb der Gruppe eine Lücke schließen oder aufklaffen lassen oder sich massiv von der einen Richtung in die andere Richtung drehen, dann kannst du das alles hinterher vergessen. Dann muss die eine Aufnahme sitzen und das ist schwierig. Ich fand es aber spannend zu sehen, gar nicht mal als große Bildkritik oder sowas oder Manöverkritik, sondern ich finde es spannend zu sehen, solche Gruppenaufnahmen, ich sag mal, von den Anführungszeichen Laien gemacht, nicht abwertend gemeint, weil da so viele ganz offensichtliche Patzer drin sind, auch wieder nicht böse gemeint, wo man als Fotograf schon gar nicht mehr drauf kommt, es so zu machen. Weil da sind so viele Sachen, wo wir einfach, was du vorhin gesagt hast, Chris, mit dem Rückenmark oder dem Muskelgedächtnis, das sind Dinge, die haben
wir... Denken wir schon nicht mehr drüber nach.
Wir haben das im Kopf. Das sind die Sachen, die wir eben ja gerade in der Sehwerkstatt abklopfen und ansprechen, wo wir sagen, was sind denn die Dinge, die wir schon automatisiert haben, die aber hilfreich sind, wenn man sie verstanden hat, warum man sie tut und dass man sie tut.
Welche Dinge haben wir automatisiert, von denen wir noch nicht mal wissen, dass es die gibt? Ja. Das ist eigentlich die Essenz des Ganzen. Ne? Genau. Also wir haben so viele Sachen, die wir einfach tun und über die wir nie uns Gedanken machen und auch gar nicht, sie auch gar nicht mit der Fotografie verbinden.
Ja. Und das ist halt dieser Witz, weil du kannst den Leuten auch, ich kann denen die R6 in die Hand drücken und kann sagen, hier macht euer Gruppenfoto selber. Und es wird nicht viel anders aussehen als das, was mit dem Handy gemacht ist, weil es ist einfach die Essenz, die Komposition, die Anleitung der Gruppe, die Wahl des Standpunktes, die Wahl des Hintergrundes. Und das sind keine Sachen, wo du halt Stunden für brauchst, sondern das sind Sachen, wenn du dich vors Gebäude begibst und guckst dir das an und die Leute arbeiten da jeden Tag, die wissen ja, wie es aussieht. Die gehen einmal raus, sagen, nee, hier nicht, komm, lass uns dahin gehen, da sehe ich das Gerüst nicht. Und dann sind die ja schon fertig. Aber auf den Gedanken zu kommen, das zu sehen im Bild als störendes Element und sich nicht davon ablenken zu lassen, dass die lieben Kolleginnen und Kollegen da drauf sind und das Firmenlogo im Hintergrund ja zu sehen, es ist doch alles drauf. Das ist dieser Moment, wo die Leute erst auf dem Foto sehen. Wir haben das so oft auf den Workshops, dass sie erst auf dem abgegebenen Foto, wenn wir es auf dem Beamer präsentieren, sagen, was ist denn das da im Hintergrund? Was ist denn das da an der Seite? War mir gar nicht aufgefallen, dass ich die Füße abgeschnitten habe. Wo sind denn die Ohren? Also das sind, du siehst, also beim Pferd, ne, die Ohren abgeschnitten. Das sind so Sachen, die siehst du dann hinterher. Und die Kunst ist es eben, das vorher schon wahrzunehmen und einfach gar nicht in diese Situation zu kommen. Das finde ich, eigentlich müsste man mal nur einen Gruppenfoto-Workshop machen. Das ist wirklich wahr.
Das ist, da muss aber dann noch irgendwie 20 Leute haben. Da machen wir nur Gruppenbilder.
Muss mal, was weiß ich, die Freiwillige Feuerwehr einladen oder so. Hey, ich brauche euch mal für einen Samstag, aber ihr habt hinterher tolle Fotos.
Irgendwelche Vereine und Clubs und Gruppen aus der Gegend einfach mal sagen, an diesem Wochenende machen wir übrigens überall Gruppenbilder.
Schützenverein, Landfrauen, Kegelverein.
Habt ihr Bock, Gruppenbilder zu bekommen?
Ganz
wir
genau.
Üben und ihr kriegt Bilder.
So sieht's aus.
Oh, Time for Prince.
Organisatorisch ist das aber hier. Das musst du erst mal
organisatorisch der Horror. Vielleicht kann der mal jemand bei helfen. Das wäre schon nicht ganz uncool, doch.
Aber da ist, glaube ich, viel zu holen. Ja, ich wollte euch mal so weitergeben, weil das war so eine Erfahrung, wenn man mal so aus zweiter Reihe schaut und kriegt die Fotos dann zu Gesicht und sagt, okay, ich kann jetzt noch ein bisschen an den Farben und an den Kontrasten drehen, aber habt ihr auch
das ein Gruppenbild gutes Bild? Ist halt eine aussterbende Kunst. Weißt du, heute ist ein Gruppenbild dieses hier.
Du machst gerade eine Selfie-Bewegung.
Selfie-Bewegung. Mhm. Vor allem mit den hier neuen iPhones und so, die dann auch noch selber, die sich auch noch selber kroppen und,
ja,
und
natürlich
komponieren. Das ist ja alles irgendwie.
Oh, Selfie und ist tatsächlich aber auch eine Kunst für sich. Da bin ich jetzt
nicht
unbedingt. Sollen
wir einen Selfie-Workshop machen?
Da bin ich nicht die Fachperson dafür. Da gibt es aber wirklich Leute, die das zur Kunstform erhoben haben. Also was man da so auf den Social Media streckenweise sieht an Selfie-Fotos oder Kleingruppen-Fotos am ausgestreckten Arm. Also auch da kann man gut und schlechte Fotos machen. Es ist nicht die Kamera, wirklich. Es hat viel damit zu tun, was man als Fotografierender sieht und entscheidet.
Es ist fast nie die Kamera. Fast nie.
Es ist wirklich faszinierend, ja.
Tja. So, aber es ist schon auch die Kamera, wenn man mal mit der Technik spielen möchte oder sich was Tolles angucken möchte. Ich bin über ein Video gestolpert vor eine Woche oder so. Und Horst hat das auch gesehen und hat auch gleich war so begeistert, uns gleich einen Beitrag dazu reingeschickt über happyshooting.de/hi. Schreibt, hier geht es um einen Beitrag von 1974. Ein paar Brüder, die beste Kamera von Hand bauen. Von den Viktorianern so großartig praktiziert in die heutige populäre Kunstform, das ist irgendwie komisch übersetzt, egal. Doch selbst jetzt ist die feine handgefertigte Plattenkamera immer noch das Instrument der Wahl für den Profi. Und es gibt wohl nichts, das feiner oder wünschenswerter ist als die Gandolfi. Gandolfi ist eine britische Kameramarke. Mhm. Und zwar von Großformatkameras. Geht
bei
hier
Gandolfi
weiter.
Gandolfi hätte ich nicht an britisch gedacht.
Was überraschend sein könnte, ist, dass Gandolfi-Kameras von zwei Brüdern aus Südlondon, Fred und Arthur Gandolfi, in einer bescheidenen Peckham-Werkstatt entworfen und hergestellt werden. Die Gandolfi-Brüder tragen das Vermächtnis ihres Vaters, des verstorbenen Louis Gandolfi, weiter. Der 1888 sein Kameraunternehmen gründete. Dies ist ein Job, der ein Höchstmaß an Handwerkskunst erfordert, was Fred und Arthur in diesem sanft fesselnden Dokumentarfilm demonstrieren. Das ist ein Clip, der kommt von der BBC. Die haben nämlich schon eine ganze Weile hier auf YouTube den BBC Archive-Kanal, in dem sie alte Sachen zeigen aus ihrem Archiv, und das ist eben toll. Ein Blick in die Werkstatt der Gandolfi-Brüder 1974. Das ist ein Teil von The Industrial Grand Tour, das ist wohl was Größeres. Und das ist so ein 10 Minuten Kurzdoku über die Gandolfi-Brüder. Und was ich völlig faszinierend finde, ist halt, das sind halt zwei, du siehst eine Gandolfi-Kamera und das ist einfach eine geile Kamera. Die waren damals wirklich Stand der Dinge und die werden auch heute noch recht hoch gehandelt, diese Dinger. Handgemacht natürlich. Und dann siehst du diese Werkstatt, und diese Werkstatt, die ist halt, das ist halt so ein kleines Ding mit, wo da zwei Jungs sich irgendwie hier, ja, also es ist nicht jetzt so eine große, glorious Werkstatt, ne? Du siehst ja bei vielen Produkten nicht, wie sie gemacht werden. Und das ist halt hier tatsächlich.
Sieht aus wie so eine Schuppen- oder Garagenwerkstatt.
Das ist so eine kleine, nicht besonders große Werkstatt. Und da werden halt die Dinger irgendwie in kleinen Batches quasi gebaut. Und er erzählt dann so ein bisschen, was er da tut und so weiter.
Ja, was ist da auch groß zu tun? Man muss ein bisschen Holz sägen, Nut, Feder, zack, fertig, Balken dran, ja, Kamera.
Was denkst du? Aber da siehst du dann wirklich, wie die zusammengebaut wird und geleimt wird und gesägt wird und was weiß ich alles.
Es ist halt. Ich finde sowas faszinierend. Ich mag Handwerk. Ich habe da größten Respekt davor und ich liebe es, solche Dokumentationen zu Handwerk zu sehen. Das ist
und
richtig,
ist,
richtig toll.
Es ist da tatsächlich, ich meine, wie gesagt, 1974, das ist noch fast alles Handwerk. Ich glaube nicht, dass die da, also ich muss mal nochmal gucken, aber ich habe jetzt wenig bis keine wirklichen teuren Maschinen oder sowas gesehen.
Du, er hat da eine Kreissäge, er hat da eine Nut gesägt, er leimt Holz zusammen. Da glaube ich schon, dass das da in der Werkstatt in Handarbeit passiert. Würde ich so sehen.
Ja, also das ist noch so Handwerk vom alten Schlag gewesen. Die gibt es nicht mehr, toll. Aber die Kameras gibt es zum Teil noch und die findest du heute auf den verschiedenen Plattformen, eBay und Co.
An den Dingern ist ja auch nicht wirklich vergangen dran, ne? Wenn du die wirklich pflegst. Das Einzige, was dir vielleicht passieren kann, ist, dass der Balken undicht wird oder sowas. Da weiß ich gar nicht. Gibt es noch Leute, die diese Balken bauen heutzutage? Ist nicht mehr so einfach, daran zu kommen.
Ne? Ach so, ja, natürlich. Doch. Ja? Das gibt es. Also ich weiß aber auch, dass zum Beispiel Intrepid einfach ihre Balken selber bauen, weil einfacher.
Ja, okay.
Wenn du das, wenn du einmal das Schnittmuster hast und weißt, wie du das verhalten musst, dann kriegst du das auch hin.
Mhm. Ja, warum dann nicht? Ne? Also insofern, die können viele Jahrhunderte halten, diese Dinger. Finde ich toll. Toll.
Also schöne Doku. Vor allem, wenn ihr euch auch nicht nur für das Thema Kamera, sondern auch für das Thema Basteln, Makertum interessiert, dann ist das eine ganz heiße Empfehlung, dieses Video. Das ist echt cool.
Ja, oder für Handwerk eben generell. Da gab es auch, war das Arte, war das WDR? Da gibt es so eine ganze Serie zum Thema Handwerk. Da wird dann irgendwie wie Kirchenglas gemacht wird.
Ach so, ja, ja.
Wie Sattel gemacht werden.
Ich glaube SWR oder so, da ist irgendwie aus einem öffentlich-rechtlichen Fallen da immer wieder so ganz interessante
genau. Thema Dokus Handwerkskunst, raus, ja. Dann wird man das finden in der Mediathek. SWR, sagt Moni. Hm.
Genau, also die Dokus, SWR habe ich auch gerade gesagt, aber mir hört ja keiner zu. Die Dokus auf BBC Archive sind übrigens echt cool. Ne? Das ist schon wert, auch mal irgendwie so ein bisschen in dem Kanal rumzustöbern und dann vielleicht mal hier bei Fred Dibner zuzugucken, wie der irgendwie an einem großen Fabrikschornstein alleine ohne Sicherung hochklettert, um dann da oben irgendwie Steine auszutauschen. Das wäre was für dich, du.
Ja, super.
Ja, du meinst schon.
Kein Problem.
Voll super.
Kein Problem.
Ja, dann bin ich noch über...
Du, wenn der Schornstein einfach flach am Boden liegt, ist gar kein Thema. Mach ich dir. Auch ohne Sicherung. Nee,
der lag da nicht am Boden.
Ach so.
Der war ziemlich weit oben. Ich bin hier über ein kleines kleine Foto-Awards gestolpert. Es ist gerade so ein bisschen Awards-Season. Man sieht gerade so an allen Ecken und Enden der Wildlife Award und der so-und-so Award und das sind ja immer so ganz
ist ja auch sonst wenig los gerade.
Die vorhersehbaren Dinge, die da kommen und einer dieser Awards, der jetzt auch keiner ist, wo man, also du musst ja bei diesen Awards ganz oft so ein bisschen Teilnahmegebühr zahlen und dann finanziert sich daraus ja so ein bisschen die Preise und so weiter. Das ist einer, der auch ein bisschen was kostet, aber irgendwie nicht so viel wie manche anderen. Das ist der Minimalist Photography Award. Und du weißt ja, wie gerne ich Fotos mache, wo dann vielleicht auch mal nicht so viel drauf ist, ne? Also,
ja.
Wo man mit negativem Raum arbeitet und so weiter.
Oh, ja.
Und da ist mir dieser Artikel aufgefallen. Da wird so ein bisschen erstmal so der Gewinner wird hier mal so ein bisschen gezeigt mit Fotos. Das ist so eine Mixed-Art-Geschichte mit Fotos und rotem Faden, der sich dann irgendwie durchzieht über so eine Familiengeschichte quasi. Aber generell kommen dann eben auch noch die anderen und das sind die Gewinner der verschiedenen Kategorien und da sind halt wirklich Bilder drin. Ich mach's mal ein bisschen kleiner, dass man es hier besser sieht. So, da passen sie besser auf den Bildschirm. Da ist halt Zeug dabei. Wenn ich mir das jetzt anschaue, sage ich, oh, sehr inspiriert von Saul Leiter zum Beispiel. Wunderschöne, ganz einfache Geschichten, wo du einfach viel Platz hast, um dann auch als Betrachter oder Betrachterin da was reinzulegen in so ein Bild. Ne? Sei das jetzt eine simple Aufnahme von einem von Architektur, oder sei das irgendwie eine simple Geschichte von einem Telefonhörer, der da irgendwie nicht gerade runterhängt, sondern komisch schräg, ne? Und so.
Ja, das Bild so ein bisschen reizt sich dran reiben kann. Nicht. Das sieht aus wie so ein 80er Jahre Blitzbild. Aber das Bild, was du eben oben hattest mit dem Strand und den
Ja, da sind ganz viele davon so.
Das finde ich schon toll.
So Zeug, was hier zum Beispiel dieses Landschaftsbild,
Klassiker.
Also wirklich so
Bäume im Schnee oder so.
Schneenebellandschaft mit Bäumen, die dann halt harte Silhouetten machen und einem Ast, der von oben noch irgendwie den Raum ein bisschen füllt. Oder hier ein so ein Haus, was am Meer so auf Stelzen steht und eine tolle Symmetrie hat, die aber dann schön durchbrochen wird durch eine einzige Laterne, die halt dann an der Seite steht.
Sehr frontale Perspektive. Mhm.
Oder eben wieder Architektur, irgendwelche Gebäudefront, die halt
pfiffig, runde leuchtet. Fenster, die beleuchtet sind und wird fortgesetzt mit dem Vollmond, der an der Seite ist.
Eben,
aber auch getrickst, ne, mit der Belichtung wahrscheinlich.
Ich habe keine Ahnung. Ist auch, oder hier, ne, Wiederholung im Bild. Du siehst halt von den Rücken einer Frau, die am Wasser sitzt mit einer gelben Badekappe und daneben sind halt so gelbe Bojen im Wasser. Und
da muss ich gerade an Jürgens Serie in Frankreich denken.
Zum Beispiel.
Da hat er auch so witzige Elemente gefunden.
Also wirklich tolles Zeug.
Das ist sieht genau streckenweise mein, wirklich wie Gemälde aus.
Ne? Genau mein Beuteschema. Silhouette von Personen im Regen mit Schirm und eingerahmt in so angedeutete Häuser da hinten. Also war es tolles Zeug. Klasse Zeug. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und hat auch ein bisschen was von dem, was wir ja auch manchmal auf den Workshops machen, diese Filmplakatgeschichten, ne? Also ein Bild, was genügend Platz für andere Dinge lässt, wo du einfach am Ende dann doch noch was ganz anderes draus machen kannst.
Richtig. Ja, und gerade dieser große negative Raum, der leere Raum, der hilft natürlich auch sehr, sehr kleine Motive nach vorne zu holen oder dem Betrachter auf sehr, sehr kleine Motive zu lenken und dort auch verweilen zu lassen. Das ist schon
der Trick. Die kannst du dann zum Teil zum wichtigsten Ding machen, indem sie halt keine Konkurrenz im Bild haben quasi. Naja. Schön. Gut. Dann haben wir jetzt noch ein paar Hausmeistereien. Das eine wären die Termine und dann gibt es noch eine neue Aufgabe. Und
die finden wir gleich live raus.
Die finden wir gleich live raus.
Genau. Haben wir Termine?
Ja, wir haben Termine. Jürgen hat heute
den Terminkalender.
Wenn der Chris sich selbst ins Wort fällt. Wir haben Termine auch von Jürgen, aber der hat es mit dem Audio heute nicht hingebracht, weil er gerade busy ist. Deshalb bin ich mal der Vorleser wieder. Aber wir fangen mal an. Von Unbekannt wurde eine Ausstellung reingereicht in Nürnberg vom 10.10. bis zum 12.10. Und das ist die Imaging World. Wird hier als Fotokina-Nachfolger gehandelt. Alles, was Rang und Namen hat, ist vertreten. Also in Nürnberg findet jetzt am Wochenende, ne? 10. bis 12. Also es ist jetzt am Wochenende, findet die statt. Dann von Jürgen in der Albertina im Museum in Wien vom 11.07. bis zum 26.10. diesen Jahres. Identities, Jitka Hanslow. Identities Jitka Hanslova gehört zu den großen Fotografinnen der Gegenwart. Die Albertina präsentiert die erste Museumsausstellung der international renommierten Künstlerin in Österreich und vereint 10 ihrer wichtigsten Serien. Heimat, Verlust, Exil und Identität sind zentrale Themen in Hanslovas Arbeiten. Die Künstlerin flieht 1982 aus der tschechoslowakischen Sozialistischen Republik nach Westdeutschland, wo sie in Essen visuelle Kommunikation mit Schwerpunkt Fotografie studiert. Wie gesagt, Albertina in Wien. Und der Christoph hat uns eine Ausstellung in Friedrichshafen hier reingetan. Vom 6.11. bis zum 9.11. Auch ein relativ kurzer Termin. Das ist keine Ausstellung, das ist das Wunderwelten-Festival. Das ist ein Festival ja, in Friedrichshafen. Eine Fotomesse, Ausstellungen, diverse Fotokurse direkt am Bodensee zum 20. Jubiläum. Da ist, glaube ich, wenn ich mich nicht alles täusche, ist da, glaube ich, Nikon Hauptsponsor oder sowas. Aber macht ja nichts. Da geht es um Fotografie. Also wenn ihr da in der Nähe von Friedrichshafen seid, im November, Anfang November, gibt es da auch ein Wochenende mit der Wunderwelt, mit dem Wunderweltenfestival. Sehr schön. Wunderbar. Das waren sie, die Termine. Solltet ihr Termine haben, dann gebt sie uns. Lasst sie uns wissen auf happyshooting.de/Kalender. Da könnt ihr eure Termine reinwerfen und wir kriegen die dann hier und dann landen die und dann kommen die auf dem Kalender. So, dass alle sie sehen können.
Richtig.
So, jetzt müssen wir noch eine Aufgabe machen.
Genau, denn die heißt die Gesetzaufgabe, die läuft jetzt noch bis zum 9.10., wenn ihr das hier am Donnerstag dann aus der Konserve hört. Und da brauchen wir jetzt natürlich eine neue Aufgabe.
Und du und hast die neue Aufgabe Vorschlag. Heißt Brokkoli.
Wie schreibst du denn Brokkoli?
B-R-O-C-C-O-L-I.
C-C-O-L-I. So wie man es schreibt. So wie man schreibt,
genau. B-R-O-C-C-O-L-I, Brokkoli.
Mit Doppel-C. Ja, hatten wir natürlich noch nicht. Hätte ich auch nicht nachsuchen müssen, weil das ist ja klar, dass wir das nachher. Ja, also A, S, B, Brokkoli. Also heißt die neue Aufgabe Brokkoli mit Doppel-C und Oli. Und der Tag ist HSB Brokkoli, alles zusammengeschrieben. Das heißt also, dass ihr im Zeitraum vom 9.10. bis zum 23.10., also 9. Oktober bis 23. Oktober 2025 loszieht, ein neues Foto macht, wie ihr euch den Begriff Brokkoli bildlich vorstellt. Das Ganze ladet ihr dann bei Flickr hoch, stellt es dort in die Happy Shooting Gruppe und vergebt den Tag HSB Brokkoli und Brokkoli mit Doppel-C geschrieben.
B-R-O-C-C-O-L-I. Also darfst du auch mit 2K schreiben. Also wir schreiben sie mit 2C.
Ja, für den Tag ist jetzt wichtig, dass es mit C ist. Auf happyshooting.de/Aufgaben, da seht ihr die Aufgaben, da seht ihr auch die Schreibweise. Brokkoli mit CK. Nee, jetzt hast du 2C gesagt und jetzt nehmen wir auch 2C.
Du gehst heute in jedes deutsche Wörterbuch und du findest Brokkoli mit 2K und mit 2C. Das ist beides erlaubt.
Ja. Mhm. Aber es ging ja auch um die Familie Brokkoli, ne? Und die schreibt sich wahrscheinlich mit 2C. Also das ist ja.
Und die schreibt sich mit 2C.
Der Hintergrund.
Ja, schön, neue Aufgabe. Dann sind wir eigentlich fast am Ende. Ach ja, nee, warte, stopp. Erstens, ganz wichtig, wir haben nächste Woche eine Verschiebung. Und zwar sind wir nicht wie üblich am Dienstag, den 14. wäre das nächste Woche hier live, sondern am 15. an dem Mittwoch. Also
am Dienstag, den 15. sind wir dann quasi da.
Dienstag, den 15. genau. Ja, damit sind wir aber wirklich am Ende. Es war schön
mit euch. Wenn wir wie gesagt, nicht noch.
Nee, das haben wir heute nicht.
Haben wir heute nicht.
Weg?
Ein Teaser für nächste Woche?
Ein kleiner Teaser für nächste Woche. Machen wir nächste Woche. Wir sagen danke, dass ihr da wart und bis die Tage. Nicht vergessen, happyshooting.de/workshops. Mal ein bisschen anteasen lassen. Vielleicht
klickt euch den Newsletter, dass wir sehen, so, welches Interesse da ist.
Der Hunger, der Appetit kommt und so. Und nächste Woche Mittwoch. Bis dann, macht's gut. 3, 2, 1.
Happy Shooting.